Eine fantastische neue Folge Almost Daily wartet jetzt auf euch. Nehmt euch, ach ihr seid, du bist ein Penner, Nils. Du bist so ein Schwein, das habe ich dir unter Vertrauen geschickt. Ja, okay, ich war beim Friseur und ich habe gesagt, ich will so aussehen. Es hat fast geklappt, mehr dazu gleich. Du mieses Schwein. Das ist exakt das Foto, das ich dir gezeigt habe.
Ja, aber ich habe doch trotzdem nichts damit zu tun.
Wie kann dieses Foto in der Regie landen?
Ich finde es vollkommen in Ordnung, direkt Nils zu beschuldigen.
Ja. Also das können wir
nicht im Raum lassen. Weil ich eben gerade,
ich habe einer Person eben gerade das Foto gezeigt. Und das bist du. Hast du es geschickt?
Nein!
Einer von euch beiden.
Nein.
Es gibt sowas wie Internet und es gibt Kollegen und Kolleginnen.
Aber der Paul würde nicht einfach aus Zufall genau dieses Ryan Reynolds Foto.
Weißt du was? Ich glaube, der hat einfach
Ryan Reynolds,
das hat er gehört.
Das ist so schäbig.
Ryan Reynolds gesagt hat er gehört. Und dann hat er einfach gegoogelt und hat geguckt, welches Foto sieht am ehesten aus wie du.
Hier, ich hab's hier auf dem Handy.
Aber es ist so ein anderes Bild.
Es ist exakt das Bild.
Nein, oder?
Es ist exakt das Bild.
Nein, das war, der hat doch in die andere
Richtung. Es ist exakt das Bild. Ja, er guckt in die andere Richtung, das kann man halt spiegeln.
Ich habe trotzdem nichts damit zu tun.
Einer von euch ist fucking schuldig.
Dann muss es Buddy gewesen sein.
Ah ja, na und ich schäme mich nicht dafür, dass ich ab und zu mal zum Friseur gehe und dem Foto von wunderschönen Celebrities zeige.
Guten Tag,
Etienne Gardet. Und dann enttäuscht bin, dass es nicht so aussieht wie auf dem Foto.
Ich finde, du siehst gut aus.
Ja, danke schön.
Ernsthaft?
Ja, aber ich sehe nicht Ryan Reynolds gut aus.
Das ist
aber
okay, nur Ryan Reynolds sieht Ryan Reynolds
gut aus. Also ich meine, früher, das ist ja auch so lustig, wenn man sich so lange kennt, dann ändert sich ja auch immer so der Typ. Also früher bist du ja mit Ryan Gosling gegangen.
Ryan Gosling, Brad Pitt,
so zum Friseur, Jake Gyllenhaal. Das, so aussehen. Und das Tolle ist ja auch einfach die Annahme, dass man lediglich anhand der Frisur die Ähnlichkeit zu diesen wunderschönen Menschen.
Alles andere ist ja eins zu eins.
Leute. Haare machen Leute. So ist der Spruch.
Ja,
war ja schon immer.
Ja, das finde ich super. Dass das geht einfach auch.
Es sieht halt mehr aus wie Kurt. Mach mal ein Foto von Kurt Krömer und halt mal nebenan. Das ist halt echt erstaunlich. Ja, ist kurz geworden auf jeden Fall. Also ich habe das auf dem Foto sogar noch kürzer. Aber hab ich euch schon mal im anderen Podcast erzählt, ich immer darüber von meinem Friseur erzählt, von Abdu?
Nee.
Nee.
Es ist halt einfach, ich kann es nur empfehlen, es ist natürlich nicht super günstig, aber ich habe festgestellt, dass so, wenn du bereit bist, beim Friseur ein bisschen mehr zu zahlen.
In meinem Film ist es so,
das
dass du...
Das ist unfassbar. Guck dir dieses Grinsen an.
Ich sehe es, aber ich fahre auch meinen eigenen Film. In meinem Film ist es so, du bist bei Abdu, es ist alles cool. Er ist fertig, du sagst so, ja... Guckst auf das Bild, so, okay. Ja,
nein,
okay,
das war ja...
Hey, vielen Dank, Abdu,
alles
du stehst auf, die Kamera, du machst den Weg frei. Links neben dir sitzt Ryan Gosling.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und... gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Er kriegt auch gerade die Haare geschnitten und er sagt so, ich wollte aber aussehen wie Etienne.
Vielleicht zeigt Ryan Gosling ein Foto von mir.
Ja, aber also, wie geht die Geschichte dann weiter? Also wenn man bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen,
nein,
passiert was.
Es gibt ja bei meinem Friseur setzt du dich erstmal, wenn du die Haare, du kriegst die Haare gewaschen, auf einem Massagestuhl. Da fängt es schon mal an. Du liegst
doch,
da.
Du hast
da
voll erzählt, die Massage
ist. Kriegst Massagestuhl. Dann kriegst du zweimal die Haare gewaschen, einmal mit Shampoo, einmal mit irgendwas.
Spülung.
Ja. Und dabei massiert er dir, ich würde sagen, knapp 10 Minuten lang, 5 bis 10 Minuten. Es ist schwer einzuschätzen, weil ich auch oft wegpenne. Aber 5 bis 10 Minuten lang kriegst du eine Kopfmassage. Und zwar, die geht dann so richtig, also so schön, also der hat's einfach drauf. Es ist schon einigermaßen feste, ist nicht streicheln, sondern wirklich so. Und dann macht er auch noch immer hier so ein bisschen die Nase und so, die, so kriegst du. Dann wie gesagt, spült das raus, dann kommt noch mal was. Das ist schon mal so ein geiles Gefühl, weil du kennst das bei anderen Friseuren, du kriegst eine Kopfmassage und dann ist vorbei. Und da ist es aber so, es ist vorbei und du denkst, ach schade, es ist vorbei, und dann kommt es noch mal, weil dann kommt die Spülung.
Alter, ey.
Also du wirst so quasi positiv überrascht. Und dann kriegst du so ein heißes Handtuch, das wickelt der dir dann so unten rum, macht, knotet das irgendwie so vorne zu und das ist mit irgend so einem Salbei oder was weiß ich eingesprüht. Das riecht auf jeden Fall angenehm und macht dann so ein heißes Handtuch und das hast du noch mal so 5 Minuten auf dem Kopf. Dann trocknet er den noch mal so mit seinen sensiblen, aber kräftigen Händen, macht er dann so noch mal eine kleine Gesichtsmassage. Dann geht's zum Haareschneiden. Nach dem Haareschneiden gehst du noch mal auf den Massagestuhl und dann wird es rausgewaschen. Dabei kriegst du noch mal eine kleine Massage. Und am Ende, der rasiert dich noch, stutzt dir das alles, macht dir, wenn du willst, auch ein bisschen die Augenbrauen, alles cremt dann dir noch mit so einer geilen, atmungsaktiven Creme so das Ding so, also das nicht das Ding, dein Gesicht, ein. Und dann am Ende, du fühlst dich wie so ein kleiner Urlaub. Das dauert ungefähr eine Stunde. Insgesamt kostet, ich sag mal, ungefähr 60 Euro.
Wenn du das Doppelte bezahlst, bringt dich das näher zu Ryan Gosling? Das ist meine Frage, die ich habe.
Mach dich lustig. Ist okay. Doch, mach dich lustig. Aber was ich hier versuche, als Tipp zu geben, ist, dass wenn man das so, ich gehe so alle 6 bis 8 Wochen, sag ich mal, zum Friseur. So. Und wenn man das mal so macht, ich kann nur sagen, du gehst da raus, du strahlst, du fühlst dich revitalisiert. Es ist ein richtig geiles Gefühl. Und es ist fast so ein bisschen wie ein kleiner Urlaub.
Ja, geil.
Und das ist einfach nur der Tipp, den ich sage. Ich war früher auch lange Zeit so für 20 Euro bei Cut and Go einfach rein, mach irgendwas, mach das Gestrüpp weg. Aber jetzt habe ich das Gefühl, so ein bisschen Treatment, so ein bisschen so, wie es Reiche machen.
Ja, klingt gut. Ich kenne ja meinen Friseurberuf, ich war jetzt auch beim Friseur. Und das ist so, ich bin dann immer relativ kurzfristig. So, hier Game-2-Moderation stehen an, ich darf nicht mehr aussehen wie ein Waldschrat, ist ja Fernsehen, dann, ja, hier habt ihr kurzfristig Zeit, wie spät, ja, okay, komm ich da rum, setz dich hin und dann erst natürlich mit Maschine, wo du schon denkst, okay, die Kopfhaut ist auch eine Form der Massage, weil du spürst die Kopfhaut danach auch und dann im Nackenbereich ist er dann mit diesem Elektrorasierer so und dann zeigt er mir hinterher so in diesem Spiegel, wie es dann so aussieht. Und der komplette Nacken ist rot, als wenn ich einen mega Sonnenbrand hätte, weil der so mit seinem Rasierer einfach. Und dann bist du aber auch du bist nach 5 Minuten fertig.
Gibt ja noch so eine Nackenklatsche.
Wirklich, du bist nach 5 Minuten fertig.
mit dem Handtuch aber.
Und ich gebe aber trotzdem Trinkgeld, weil ich frage mich dann immer, also ich gebe einfach automatisiert Trinkgeld.
Ja, das finde ich okay.
Finde ich auch okay, aber man nennt sich auch so. Also ich bin an dem Punkt ab, wo ich dann jedes Mal bewerte, okay, ist diese Prozedur des Trinkgelds angemessen?
Ich habe eine Idee.
Abgelaufen?
Was hältst du von folgendem Vorschlag?
Ja. Wir tauschen Friseure
mal. Nee, wir tauschen nicht, aber ich zahle dir.
Alter!
Warte. Ich zahle dir einmal das Premium-Treatment bei Abdu.
Ja.
Das habe ich übrigens schon bei Jochen gemacht.
Ja.
Also da habe ich es nicht gezahlt, da habe ich ihn aber einen Termin da gemacht.
Ja.
Ich nehme dich mit zu Abdu, Premium-Treatment. Und wenn du sagst, ist geil, sowohl von Schnitt als auch von Treatment, kriege ich es zurück.
Mhm.
Wenn du sagst, wenn du sagst, ja, war jetzt auch nicht viel geiler als die 20 oder was auch immer, wie ich sonst zahle, fair enough, dann zahle ich's. So sicher bin ich mir, dass du es feiern wirst.
Aber ich würde nie im Leben dir das Geld nicht geben dann.
Nee, doch. Das ist ja Teil der Abmahnung. Du musst ja dann nicht, du willst dann, ja, ich will nicht, dass du mir den Friseur zahlst. Aber wenn, ich will einfach ehrlich, weil ich weiß, ich sehe das ja, ich kenne dich ja lange genug.
Ja.
Ich sehe es an deinem Grinsen.
Mhm.
Wenn du fertig bist, so, und ich sehe es dann auch an deinem Look, so, und ich nehme dir 100% ab, dass du mich nicht belügen würdest, um die Kohle nicht zahlen zu müssen, sondern wenn du sagst, nee, war geil, gebe ich zu, dann glaube ich dir das, und wenn du sagst, ne, fand ich jetzt nicht so geil, glaube ich dir das auch.
Ja, gut, dann gehen wir zu Abdu.
Ne? Geil.
Wo wohnt Abdu, also wo ist das weit weg?
Nee, ist an der Uni. Aber mehr will ich nicht sagen.
Zu spät, Alter.
Die werden alle Abdu die Bude.
Ja, die können ihn nicht finden, weil es nicht sein
Laden. Das heißt, kann nicht Abdu, das heißt wirklich.
Das ist auf jeden Fall nicht sein Laden.
Ganz ehrlich, es ist echt geil. Also du schwärmst halt davon. Ich habe das noch nie gemacht. Für mich,
ich weiß,
für mich ist das nach wie vor befremdlich, wenn ich gehe eh nicht zum Friseur.
Du gehst natürlich zum Friseur.
Wenn ich muss, gehe ich zum Friseur und ich lasse die sonst aber auch wirklich lang wachsen. Inzwischen gehe ich 2-mal im Jahr zum Friseur.
Und deshalb sage ich das, weil ich kenne viele Männer, also es ist hauptsächlich Männer, weil Frauen gehen ja teilweise für 200 Euro zum Friseur und machen daraus so einen ganzen Day-Spa oder weiß ich nicht. Aber ich kenne viele Männer, die das nicht ja, machen, für die Friseur ein notwendiges
das
Übel.
Ding, das ist, ist es so, genau. wenn man mir die Haare wäscht, dann hau ich halt instinktiv zu. Man Warum? Will mich berühren, ja, weil ich halt mega krass bin. Ich mag das, ich hau die einfach um alle. Nein, ich finde das unangenehm.
Was ist mit Massage?
Unangenehm.
Unangenehm, ja, Thai-Massage.
Ja. Nie gemacht, unangenehm.
Aber wenn du es nie gemacht hast, woher weißt du, dass es unangenehm ist?
Ja.
Ne, weißt du, was ich glaube? Es ist einfach nur. Ja, ja, also das ist gar, es geht dir gar nicht um das Körperliche. Ich glaube, es ist eine psychische Blockade. Ja. Weil Scham eventuell, aber auch jemanden an, na, vielleicht ist es nur weniger Scham, aber jemanden an dich ranzulassen, diese Intimität, jemanden an dich ranzulassen, sich jemandem auszuliefern und jemanden, das ist es, glaube ich, eher bei dir.
Deswegen wollte ich sagen, genau aus dem Thema, ich find's mega geil. Ich nehme dir das voll ab, dass es mega geil sein muss. Dann auch, weißt du, einfach sich einfach fucking massieren zu lassen. Ich kenne das tatsächlich nicht so gut.
Ich meine, es ist halt, ich gehe zum Beispiel nicht gerne in die Sauna oder so. Ja, also jeder hat so irgendwelche seine Schamgrenzen oder so Sachen. Aber bei dir ist es sicherlich, wie ist es zum Beispiel beim Arzt? Hast du Probleme beim Arzt, dass der dich Sauna, abtastet? Oder?
Er mich
okay, den nimmst du gleich mit in die Sauna.
Ja klar, natürlich.
Sauna.
Ich bin auch gestern bei der Vorsorge, Männers. Ich war beim Arzt. Ich war fucking beim Arzt. Ich war Vorsorgetermin, hatte ich gemacht. Ja, ehrlich, hab ich gemacht.
Gut, also
einfach Vorsorge.
Für den aber Leuten, du machst so Vorsorge, nee, also was Vorsorge, Eiervorsorge.
Nee, einfach, ja. Ich bin da hingegangen, musste mich halt ausziehen. Der hat einmal kurz mir meine Arschbacken angeguckt.
Der hat sich deine Arschbacken angeguckt.
Ja, scheinbar gehört das dazu. Aber sonst nichts weiter. Also. Nicht nur die Arschbacken, alles angeguckt. Das war ein
okay, Vorsorge. Aber Herr Budimann, kommen Sie mal kurz rein. Ja, ich habe Zahnschmerzen. Ja, ganz kurz zeigen Sie uns mal Ihre Arschbacken.
Beim Hausarzt habe ich angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich hätte gern einen Vorsorgetermin. Das gibt's doch, oder?
Hast du gesagt, ich glaube, ich hätte gern einen?
Ja, ich weiß nicht, was Vorsorge bedeutet. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste nicht, ob ich jetzt einen halben Katheter gelegt kriege oder ob ich eine Darmspiegelung kriege. Ich weiß nicht, was Vorsorgetermin bedeutet. Dann saß ich da gestern und bin aufgerufen worden. Und war erstmal ein super nettes Gespräch. Und dann hat er eigentlich genau das gemacht, was früher beim, wie ich das aus dem Kinderarzt noch kenne, so abgehorcht, einmal umdrehen, alles klar, hier, ich drücke jetzt mal ein bisschen, ich prüfe mal gerade die Leiste so ein bisschen. Das war total unspektakulär. Nochmal pinkeln, Blut abnehmen, nach Hause. Und ich bin da so hingegangen und war so richtig stolz, so von wegen, ey, geil, Vorsorgetermin, jetzt lasse ich mir richtig durchchecken.
Hat er auch Ultraschall und sowas?
Gar nichts. Habe ich vielleicht gar keinen Vorsorgetermin gehabt?
Ja, vielleicht hat er einfach gesagt, ey, ich mache das, was ich immer mache. Meine vier Sachen abhören, das abklopfen, zack, tschüss. Das ist ja eh so, mit Ärzten, man muss das auch mal so ein bisschen entglorifizieren. Ärzte machen oft einfach wie so ein Mechaniker, gucke ich einmal drüber und dann war's das. Also früher, wenn ich krank war und zum Arzt gegangen bin für einen gelben Schein, um mich krank schreiben zu lassen, was ja eh das Dümmste ist überhaupt, dir geht's total schlecht, du liegst zu Hause rum und du musst in der Situation, wo du eigentlich nur im Bett sein willst, zu einem Arzt rennen. Und je nachdem, wo der Arzt ist, musst du vielleicht noch mit dem Bus hinfahren.
Wartest dahin da noch schleppen, zwei Stunden.
Setzt du dich ins Wartezimmer, sitzt du da rum, grabbelst irgendwelche Magazine an, die 1000 Leute vor dir angefasst haben, sitzt neben anderen Leuten, die auch alle krank sind. Das ist einfach eine Tortur ohne Ende. Dann gehst du zu dem Arzt rein, der sieht dich und sieht, ja, du hast eine fucking Grippe, was soll ich tun? Dann horcht einmal, ja, sie haben eine fucking Grippe,
ruhen sie sich aus,
gehen sie ins Bett, tun sie nichts, hier ist Paracetamol oder Ibuprofen, dürfen sie sich aussuchen, tschüss. Und alles nur, um deinem Arbeitgeber zu beweisen, dass man wirklich krank ist, anstatt das vielleicht auch einfach per Videocall zu machen, wo der Arzt eh sieht, oh ja, ich sehe direkt auf den ersten Blick, ihnen kommen die Rotze aus der Nase gelaufen, zu der Zeit. Was ich damit sagen will, ist, du gehst dahin und die helfen dir ja nicht wirklich. Und die sagen ja nicht wirklich, na, ich habe das jetzt spezifisch ausgecheckt. Das ist der ganz individuelle Behandlungsplan. So 90% ist ja wirklich einfach nur so.
Okay, challenge ich.
Ja.
Mein Hausarzt mag ich wirklich gern. Und ich hätte auch gemacht, ich wusste es ja nicht genau, was das jetzt ist. Also ich bin auch bereit, irgendwie mal in meinen.
Ja, die Arschbacken.
Wenn das dazugehört, wenn man so alt wird, keine Ahnung, I don't know. Ich kenne mich nicht aus, aber überhaupt mal zum Arzt zu gehen, ist erstmal cool. Bei dem Hausarzt bin ich aber auch vor ein paar Jahren schon gewesen. Der kennt halt mein Krankheitsbild und so. Und es war richtig geil. Und wir haben auch gut geschnackt und so. Und ne, über ihn habe ich auch verstanden, was so Psychosomatik und diesen ganzen Kram angeht. Und der hat mich halt abgehorcht. Und wenn der sagt, ey, ich mache das routinemäßig, hat er routinemäßig gemacht. Das war das Werkstatt, einmal drauf gucken. Wenn was ist, soll ich wiederkommen. Und dann sagt er mir noch Bescheid, ob die Blutwerte gut waren. Und wenn das jetzt alles erstmal gut ist, dann bin ich ja erstmal froh.
Aber es gibt ja diesen, ich glaube, ab dem 35. Lebensjahr, schreibst du in die Kommentare drunter, wenn es Quatsch ist, aber ich glaube, ab dem 35. Lebensjahr einmal oder zwei, ich komme immer mit den Zeiten durch, und dann kriegst du ja von der Krankenkasse bezahlt ein Check-up.
Dann war das doch vielleicht der.
Der Check-up inkludiert EKG, Leistungs-EKG.
Ja.
Also, dass du auch auf dem Rad sitzt, während du hier die Dinger kriegst. Der inkludiert auch Ultraschall von den wichtigsten Organen.
Ach, was, echt?
Ja.
Ab 35?
Der inkludiert.
Haben die dann
das ist es nicht ab 55? So
dann kriegst du noch, hier, Hautkrebs-Screening.
Bist du sicher?
Ja.
Bei der gesetzlichen auch?
Ja, ich mache das ja alle 2 Jahre oder jedes Jahr sogar. Alle 2 Jahre, glaube ich.
Vielleicht, ja, ey, guck mal.
Und dazu gehört auch genau Blutabnahme, also Blutwert bestimmen und so weiter. Also das. Und
stell dir vor, da wird es jetzt auch noch Kopfmassage geben.
Ja, warum denn nicht?
Warum denn nicht? Seelenheil.
Ja, warum muss man den Arztbesuche immer auf so unangenehme Art und Weise? Ich meine, gut, anderes Beispiel. Ich bin auch nicht Privatpatient, aber ich habe mal, das habe ich schon mehrfach gemacht tatsächlich, wenn ich irgendwie akut irgendwas an mir bemerke und habe irgendwie Schiss oder ich habe auch nicht wirklich einen.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Hausarzt oder so, dann muss man immer rumtelefonieren und dann haben die keine Öffnungszeiten und dann haben sie keine Plätze frei und dann muss man 100 Jahre warten. Und da habe ich schon mehrfach dann so bei Privatärzten angerufen und habe das dann selber bezahlt.
Wow.
Hast du das gemacht? Ja, pass auf.
Das ist Next Level.
Aber es ist nicht teuer. Und das habe ich einmal beim Augenarzt gemacht und einmal, als ich 2 Jahre lang so eine Sehenscheidenentzündung hatte.
Die Schiene, Alter.
Und da habe ich 2 Jahre irgendwie so auch so einen Lumpen mit mir rumgeschleppt und es wurde nicht besser. Und dann bin ich mal zu einem Arzt gegangen. Und das, pass auf. Und ich komme da rein, mach die Tür auf und es ist erstmal so ein Loft. Und es riecht nicht nach Arzt, es sieht nicht nach Arzt aus. Ich komme rein. Dann ist da so ein Tresen. Da sitzt eine Sekretärin, die mich begrüßt. Ah ja, schön, dass Sie da sind, Herr Baumhoff. Wollen Sie einen Kaffee? Ohne Scheiß. Dann ist da so ein Tisch. Da setze ich mich hin. Dann bringt sie mir den Kaffee und sagt, ja, der Doktor ist gleich für Sie da, der ist kurz noch in einer anderen Behandlung. Es ist niemand da außer mir.
Ja.
Irgendwann, nach 2 Minuten, da kommt dann der vor mir dran, war aus dem Raum, tschüss, ja, alles klar. Ja, worauf kommen Sie mit? Komm ich mit, setze ich mich da hin. Und der sieht mich, der redet mit mir, erklärt mir erstmal, dass die Schiene, die ich hatte, völlig nutzlos ist, weil sich das Problem an einer ganz anderen Stelle befindet und die Stützung gar nicht das erfasst sozusagen, wo das ist. Erklärt mir meine Option. Hey, wir können es natürlich operieren, dann würde das und das würde passieren oder wir können das und das machen, zack. Und am Ende habe ich bezahlt? 30 Euro oder? Ich weiß, also nicht so viel, wie man denkt, wo man sagt, okay, das kostet jetzt 500 Euro. Mhm. Das war echt günstig. Und das zweite Mal habe ich das beim Augenarzt gemacht, weil ich was auschecken wollte und das war auch, das hat 15 Euro gekostet oder so, also lächerlich günstig, also an meiner Erwartungshaltung gemessen, jetzt nicht lächerlich, dass jeder hier, ja, kein Problem ist. Ich meine, ich habe einfach auch viel mehr erwartet.
Es kommt halt, glaube ich, krass drauf an, was du machst, wenn irgendwelche schwerwiegenden Gerätschaften dann schon benutzt werden, kann es natürlich auch schnell teuer werden.
Genau, aber es hat mir in dem Moment halt irgendwie beides mal eine Gewissheit gegeben und ich habe mich sehr gut beraten gefühlt und es war auch beim zweiten Arzt, war es nicht ganz so fancy, aber das war auch da musste ich nicht warten und alles. Also es ist schon echt eine Zweiklassengesellschaft.
Ja, absolut.
Privat oder staatlich krank, wie sagt man?
Gesetzlich.
Gesetzlich, danke. So, und weil wir gerade bei Kopfmassage und so waren, es gibt diese Arztbesuche, die dem schon recht nahe kommen.
Es ist ja, ich mache immer über Dr. Lip mittlerweile meine Termine. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Dr. Lip. diese Webseite, mit der heutzutage eigentlich alle Arzttermine gemacht werden. Da kannst
What? Du, sowas
ja,
gibt's?
Ja. Ist auch super. Kann ich nur empfehlen. Also du meldest dich da an, dann kriegst du auch direkt das als Kalendereintrag und so weiter. Und du kannst dann zum Beispiel auch eine Option anklicken, wo du informiert wirst, wenn einer abspringt, ob sie dich dann kontaktieren dürfen, dass du
früher rankommst
und so. Und da kannst du dann alles angeben. Dann kannst du eingeben, ja, ich bin schon bei dem Arzt in Behandlung. Oder du kannst zum Beispiel auch angeben, Privat- oder Kassenpatient. Mhm. Und das Geile ist, wenn du Kassenpatient eingibst, dann erscheint unten so ein Kalender mit den möglichen Terminen. Ja, und dann ist da, weiß ich nicht, du willst irgendwie Darmspiegelung-Termin machen und dann ist irgendein nächster Termin, ist irgendwie September 2027. Wenn du Kassenpatient eingibst, wenn du Privatpatient eingibst, ist es am Mittwoch.
Mhm. Ja, krass.
Also
letzte Woche.
Du siehst es wirklich in dem Moment, wo du zwischen Privat und Kasse springst, siehst du die unterschiedlichen Termine, weil einfach die Ärzte, ich weiß ja, mein Vater ist ja auch Arzt, die blockieren gewisse Slots für Privatpatienten. Also, da weiß ich, Mittwoch 12 bis 13 Uhr ist dann einfach Sprechstunde für Privatpatienten. Und wenn du dann als gesetzlicher Patient anrufst, sagst, ist morgen zwischen 12 und 13 Uhr noch was frei, sagen die, nö. Obwohl da was frei wäre, theoretisch. Also, ja, es ist eine Zweiklassengesellschaft. Und je mehr du zahlst, desto geiler wird das Treatment.
Ich bin mir absolut sicher, dass auch je nach Gegend, wo man ist, also dass du einen ganz anderen Pflegestand eigentlich hast. So. Also privat, ich bin seit langem gesetzlich irgendwie, vielleicht. Was ich sagen kann, aus meiner Erfahrung, ich musste schon viel warten, auch Therapieplatz und sowas, das hat auch einfach lang gedauert, ne? Also einfach, weil ich konnte ja nur zu Therapeuten, die halt dann auch gesetzlich zugelassen sind. Und in dem Fall wollte ich das halt nicht privat zahlen, so, ne? Therapie ist auch fucking teuer, glaube ich. Das ist, glaube ich, richtig teuer, so, ne? Wenn man das privat zahlt, da bist du locker.
Ja, vor allen Dingen, das ist noch viel krasser, weil in dem Moment, ich habe das gleiche Problem, weil ich auch seit einer Zeit Tabletten nehme und ich überlegt habe, mich privat zu versichern. Und Fun Fact ist, dass wenn du Antidepressiva oder sowas nimmst, nimmt dich die private Krankenkasse nicht mehr. Die wollen dich nicht. Die sagen
du bist zu teuer dann vielleicht.
Die sagen dir einfach, sorry, aber du bist ja offensichtlich, also weil für die privaten Krankenversicherer ist jeder, der eine Depression oder ein Burnout oder auch nur eine Verstimmung hat oder auf jeden Fall Tabletten nimmt, was auch immer es ist, ist für den, könnte ja potenziell noch schlimmer werden, ja, bis hin zu, suizidären Tendenzen, whatever. Und da will die Privatkrankenkasse, will damit nichts zu tun haben.
Jetzt möchte ich einen Satz nur sagen.
Und das ist so einfach schon, alleine, was sagt das schon aus?
Ja, voll. Auch wenn ich lange warten musste, bin ich wirklich dankbar, die Ärztinnen und Ärzte getroffen zu haben, die ich auch mit der gesetzlichen habe. Ne? Das will ich einfach nur nochmal sagen. Also vielleicht gibt's da
aber das sind ja die gleichen.
Ja, ich habe auch schon mal einen Kaffee gekriegt, das will ich nur sagen. Ne? Also es gibt halt beides so. Und die gesetzliche, also ich bin da auch schnell, verhältnismäßig schnell, glaube ich, durchgekommen halt so. Also das System, da muss ich sagen, wurde ich echt gut aufgefangen. Und das inkludiert aber auch ganz klassisch Hausarzt, gesetzliche Krankenkasse, Therapieplätze, Krankenhaus. Also ich habe da ziemlich positive Erfahrungen gemacht, obwohl es halt nicht privat war, das will ich halt sagen. Ich bin mir sicher, dass es, wenn das Geld da ist und wenn es geht, ich finde es super interessant, diese Preise zu hören, weil ich kenne mich nicht aus. Ne? Also ich habe
ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, aber ich glaube, bei dem einen war es 30.
Kann ja sein, aber selbst wenn, ne? Wie gesagt, also in meinem Verständnis, und das ist dann vielleicht auch einfach dann ja auch eine Form der Naivität, ist es so, privat ist mir zu teuer. Also weißt du, was ich meine? Das ist auch das Klischee, was ich habe. Und dadurch checke ich aber gar nicht, dass es vielleicht auch total smart wäre, einfach mal zu gucken.
So, naja, aber wenn du privat versichert bist, zahlst du es ja nicht. Dann zahlst du ja die private Krankenversicherung.
Ja, du musst, glaube ich, aber erstmal zahlen und dann gibt sie es anteilig zurück, je nachdem, welche.
Ja, du kriegst es ja dann zurück. Du streckst es vor, aber du kriegst es zurück. Aber de facto zahlst du es ja nicht. Also, privat versichern heißt ja nicht, ich zahle privat mit meinem eigenen Geld, sondern du bist ja trotzdem versichert.
Ja, klar, logisch.
Ja.
Also es ist ja schon hier krass, wie wir hier schön Altersgespräche führen.
Ja, volle Hölle, ey.
Ja, so. Wir können noch mal ein bisschen zurückgehen zum Thema Sauna. fiel mir vorhin noch ein, weil du auch gesagt hast, du gehst nicht gerne in die Sauna. Und ich gehe auch eigentlich nicht in die Sauna und frage mich manchmal, ob ich das eigentlich, vielleicht finde ich es auch mega geil, aber so das erste Mal, dass ich so bewusst in der Sauna war, war auch für mich so verstörend, dass ich da, glaube ich, auch so ein bisschen grundsätzlich die Lust am Saunagang verloren habe. Und zwar war ich da es war noch zur Schulzeit, zur Abi-Zeit irgendwie mit meiner damaligen Freundin. Die hatte so zwei Freunde. Die kannte ich aber überhaupt nicht.
Ähnliche Freunde?
Nee, also ein Pärchen.
Ach so.
Und ich kannte die nicht. Und dann hat die gesagt, okay, die haben halt eine Sauna zu Hause. Und die haben uns eingeladen irgendwie zum gemeinsamen Saunagang.
Und ich finde deinen Blick gut. Erzähl weiter, Nils.
Ich bin dann da, ich das, okay, und wollte aber jetzt dann noch das jetzt nicht irgendwie blockieren. Das fängt
eigentlich ganz gut an.
Ja, yeah, und dann sind wir da irgendwie hingefahren. Und dann hatten die halt eine Sauna im Keller. Und dann hat man da so ein bisschen Smalltalk gemacht und ich kannte die gar nicht. Und dann hat man sich ausgezogen.
Nackt.
Nackt ja, ausgezogen. Halt.
Komplett nackt.
Komplett nackt ausgezogen und ist gemeinsam in diese Sauna gegangen. So dass ich quasi das Gespräch, du kommst rein, du verlagert sich dann von einem Smalltalk, so schüchterner Smalltalk von Leuten, die sich zum ersten Mal begegnen und sich dann irgendwo hinsetzen und sich auch nicht vorher irgendwie mit Alkohol oder so die in eine Fröhlichkeit reinballern, sondern es ist immer noch diese schüchterne Distanz irgendwie dann da. Und dann ziehst du dich aus und gehst in diese Sauna rein. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ich bin der weirde Typ, weil für die ist es total normal. Und ich bin der Außenseiter, weil für mich ist das alles komplett strange. Deswegen habe ich das alles so mitgemacht, weil ich halt dachte, ja, okay, ich passe mich mal der Normalität an und ich bin jetzt mal nicht der weirde Typ, sondern ich gehe mal mit dem Flow des Konformen.
Ja.
Und dann sitze ich da in dieser Sauna mit meiner damaligen Freundin.
Und deiner Erektion.
Und nee, Erik war nicht dabei. Erik hatten wir nicht eingeladen.
Erik war schon lange nicht mehr da.
Ja, Erik war schon lange nicht mehr da. Und dann sitzt da dieser Typ, den ich seit 5 Minuten kenne, mit seiner Freundin, die ich seit 5 Minuten kenne. Meine Freundin und ich sitzen komplett nackt in dieser Sauna. Und das war so weird, so auch so die, wie du dann miteinander interagierst.
Ich finde, das Komische daran ist, also das Ding ist ja irgendwie, normalerweise würde man sagen, so die Nacktheit eines jeden ist ja so super intim und gibt Boundaries und auf jedem Foto verdeckt man die Genitalien und alles und es ist ja nichts. Ist ja einfach erstmal so ganz klar, nackt ist ein ganz kleiner Kreis an Menschen, die einen nackt kennen, so überhaupt, ne? Aber sobald man diese eine gewisse Temperaturschwelle übertritt, so weiß ich nicht, 60 Grad oder was, weiß ich, wie viel in der Sauna ist, kein Plan.
50 oder bis 80 Bitcoin.
Ist es normal. Also, ne, der Grund, warum die das auch gar nicht thematisiert haben, ist, weil du ja selber sagst, das ist so selbstverständlich für die, dass in der Sauna ist man halt nackt. Da labert man halt. Aber wenn ihr jetzt irgendwo anders wärt, dann würdet ihr euch ein Handtuch hochhalten, wenn ihr die Hose wechseln würdet oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber in so einem gewissen, gewissen kleinen Kammer, bei einer gewissen Temperaturanzahl, ist es offensichtlich völlig normal, sich nackt zu sehen. Was machst du?
Hier ausziehen? Ich muss ganz dringend.
Du musst pinkeln?
Ja, dann geh doch.
Diese ganze Saunageschichte.
Der Typ, ey.
Mach dein Mikro aus.
Das Mikro ist hier. Okay, egal. Auf jeden Fall finde ich das halt auch einfach weird, dass es so dieses Gentleman Agreement gibt, dass man sagt, okay, ab 60 Grad ist Nacktheit einfach völlig normal. Und ich finde das ganz komisch. Aber es ist ja wohl so, ist man nicht komisch, wenn man mit Badehose oder Unterhose in die Sauna geht?
Ich muss mal kurz auf Klo. Scherz. Ja, das stimmt. Also das es gibt ja auch so, wenn du in so Wellness-Bereiche gehst, und das finde ich immer total übergriffig, dann steht da immer, hier ist sozusagen Kleidungsverbot. Das heißt, die zwingen dich dazu, nackt zu sein.
Der kleinste gemeinsame Nenner und, sozusagen.
Im wahrsten Sinne. Und da fragt man sich halt, okay, ich verstehe ja, wenn Leute Bock drauf haben, da nackt reinzugehen. Aber wieso ist es denn verboten, nicht nackt zu sein? Das liegt denn ja irgendwie daran, dass die Leute in dem Moment daran erinnert werden, dass es vielleicht eine Alternative dazu gibt, sich komplett zu entblößen. Die Alternative lautet, ich habe eine Badehose an oder ein Handtuch oder whatever. Und die wollen das nicht.
Ja, die wollen das nicht, damit sich da keine Leute reinsetzen, die sich einfach Nackte angucken.
Ja, das können sie auch machen, wenn sie selber nackt sind.
Ja, aber das ist dann halt dann wahrscheinlich die Hemmschwelle. Die wollen halt nicht, dass irgendein dicker Typ da sich reinsetzt mit einer Popcorn-Tüte und sich einfach die nackten Leute anguckt.
Ja, aber das kann er ja machen, solange er selber nackt ist.
Ja, aber macht er ja dann nicht mehr.
Ja, aber ändert sich das Bedürfnis, nackte Leute zu sehen, ändert sich das mit dem eigenen Bekleidungsgrad? Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt eine Badehose anhab, habe ich voll Bock, nackte Leute zu sehen. Wenn ich die Badehose ausziehe, habe ich diesen Fetisch nicht mehr oder was. Daran kannst du auch nicht liegen.
Ich glaube, das liegt einfach eher daran, dass die sind so militant, hier ist Nacktszene und wir Nacktsituation und wir wollen nicht, dass irgendwer uns daran erinnert, dass wir alle nackt sind, indem er nicht nackt ist. Das Fehlen von Nacktheit erinnert einen daran, dass man nackt ist. Und ich glaube, das wollen die nicht. Und ich finde das jedes Mal, ich finde es richtig fies, wenn ich sage, okay, ich hätte vielleicht jetzt Bock auf den Wellnessbereich, aber dieses militante Nacktsein, das finde ich schon ein bisschen übergriffig.
Aber weißt du noch, es gibt noch Saunen, wo man auch mit einem Badebox rein kann.
Ja, aber es gehört zumindest nicht zum guten Ton, glaube ich. Es ist so ein bisschen.
Weiß ich nicht. Das ist genauso wie beim Duschen im Freibad, ob du oder im Schwimmbad, ob du dir danach irgendwie, keine Ahnung, da deine Hose ausziehst und dich komplett einduscht oder nicht. Manche machen das nicht.
Aber also, wenn man.
Weißt du?
Also ich dachte gerade, da stehen oft Schilder, wo explizit draufsteht, man muss nackt sein.
Ach, was?
Ja.
Weißt du noch, wo wir in diesem Hotel waren in Erfurt? Ja. Und wir saßen im Whirlpool.
Und dann kommt dieser Typ.
Ich glaube, ich saß im Whirlpool und ich habe gesagt, komm doch auch.
Ja.
Und wer in der Zeit, wo du vom Hotelzimmer zum Wellnessbereich gekommen bist, ist dieser Typ einfach nackt zu mir in den Whirlpool gestiegen.
Ah, das hast du schon mal erzählt. Ja. Ja, ja, ja.
Und dann, ich weiß noch, wie du kommst und dann so dachtest du, ja, jetzt sitzen wir zu zweit in Badehose im Whirlpool. Dann kommst du hin, das ist dieser weltfremde, nackte Typ. Und ich weiß noch, dieser Blick von dir. Und ich habe noch so versucht, so dich so, geh weg, go, bring dich in Rettung.
Aber das lag auch, also der war dann auch schon recht voll, also das, ich passte da nicht
rein. Ja, der Typ oder was?
Und nee, also es gibt ja eine Befüllungsgrenze für einen Whirlpool und grundsätzlich, wenn ich in einem Whirlpool bin, finde ich es schon mal echt angemessen, wenn nicht andere Leute noch dazusteigen und mich in meinem Badespaß stören. Aber das ist ja auch mal eine ganz unangenehme Situation. Du bist in einem Whirlpool und dann steigen Leute dazu. Und dadurch, dass man so auch so einander zugewandt ist, hat man automatisch so eine Drucksituation miteinander in irgendeiner Form kommunizieren zu müssen, weil sonst sitzt du da so und musst dann immer auch irgendwo hingucken, weil eigentlich sitzt die andere Person, die ja genau im Blickfeld und dann steigt jemand dazu und dann muss man eigentlich immer muss man schon mal Hallo sagen.
Business-Idee. Darf ich?
Ja.
Die Nacht der Introvertierten. Die lange Nacht der Introvertierten.
Jeder bleibt zu Hause oder was?
Nein, du buchst es im Vorfeld und du kannst einfach mal in Städte, also das läuft alles, aber du bist dann halt auch wirklich alleine mal, eine halbe Stunde alleine im Dino-Bad.
Ja, wie soll das gehen?
Das
sind ja nur 10 Leute ins Dino-Bad.
Das muss dann ja richtig teuer sein.
Ist ja die lange Nacht der Introvertierten.
Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist im Whirlpool? Wenn du da liegst und da streckst die Beine aus
und berührst
andere
Beine.
Und dann setzt jemand dazu und dann musst du die Beine wieder anziehen.
Ja, weil was ich so schlimm finde in dieser Situation, wenn einer nackt im Whirlpool ist, dass ich sein Lörres sehe, der wie, kennt ihr diese Luftfiguren, die manchmal so vor Häusern, weißt du, dann sehe ich so sein Lörres da im Whirlpool die ganze Zeit, wird er von den Wellen so hin und her gewabbelt, wie so ein toter.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Oktopusarm und ich sitze so da
und guckst drauf.
Und das will ich nicht.
Ja, ich hab mir vorne so zwei Augen draufgeklebt. Kennst du diese Aufklebdinger?
Ja.
Immer wenn ich in den Whirlpool gehe, nackt, ich so vorne drauf. Was Nessie? Ja, ja.
Nessie. Ich gehe auch nicht gerne in die Sauna irgendwie. Aber wenn, also, guck mal, in der Sauna selber, ne, also mit allen Fantasien, damals auch Sexfantasien etc. In der Sauna, wenn du einfach 80 Grad finnische Sauna hast, dann ist einfach nur Atmen und Schwitzen.
Aber das ist zum Beispiel auch nochmal so.
Da ist nichts an sexualisierter.
Mal abgesehen von der Nacktheit und der Intimität in der Sauna, ich finde Sauna immer ultra anstrengend. Du gehst dahin, du kriegst kaum Luft, es ist knallheiß irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das ist das Ende.
Ey, bei meinen Schwiegereltern, die hatten halt auch so eine ganz kleine Sauna unten im Keller so halt, ne? Und da bin ich echt gerne auch reingegangen, auch einfach wirklich alleine, weil also Sauna finde ich irgendwie auch geil. Du sitzt da, es ist halt natürlich fucking heiß und du schwitzt einfach mal und danach fühle ich mich echt gut. Danach fühlt man sich so, ja, ausgeschwitzt, so sauber, voll geil. Also vielleicht habe ich beim Sauna, ich habe ewig keinen Saunagang mehr gemacht, aber jetzt gerade kriege ich Bock drauf, von wegen Wellness, so, ne? Aber ich gehe jetzt auch nicht in die Saunalandschaft.
Firmensauna.
Hä?
Firmensauna, wäre das weird?
Ja, voll.
Aber warum?
Sauna ja, ist doch ganz normal. Besteht, dass alle nackt sind.
Ja, wir machen hier bei Rocket Beans irgendwo einen Wellnessbereich. Mhm. Es muss nackt sein, steht dann da. Und dann haben wir da eine Sauna, Firmensauna. Wäre das weird?
Ja. Ich glaube, das.
Ich bin mir sicher, ein paar Leute würden
es. Nee, pass auf, für manche wird es weird sein, für manche nicht. So.
Ja, aber die Leute, für die das nicht weird ist, die sind wiederum sehr weird.
Aber die Leute, die das wiederum weird finden, sind dann auch weird. Bis auf weird.
Bis auf weird. Aber willst du weird in der Sauna sehen? Das ist nicht ein bisschen weird.
Ich habe mal Uke Bosse, mit Uke Bosse waren wir bei Remedy in der finnischen Sauna und die haben Meetings abgehalten. Remedy?
Nackt?
Ja, natürlich. Ja. Also Remedy, das war geil, das war so deren Haupt-Headquarter, da arbeiten auch wirklich nur der ganz engste Kreis von Remedy. Und die haben tatsächlich eine riesengroße Sauna gehabt, wo sie zu 20 hätten sie da reingekommen.
Aber das sind auch Finnen, ne, Remedy?
Das sind Finnen, ja genau. Ja. Also das war auch in Finnland so, als wir da waren, im Studio. Es war mega geil, super cozy, geiles Gebäude und unten halt eine riesen Sauna. Und Uke und ich haben uns auch ausgezogen und haben moderiert drin, eine Kamera reingenommen, die war an die Sauna. Bis es aufgefallen ist, dass die Kamera diese Hitze nicht verträgt. Hat einfach von denen voll beschlagen. Aber die Aufnahmen gibt es tatsächlich noch. Also Uke hat mich überredet, nackt bei Remedy in Helsinki in deren Meeting-Sauna eine Anmoderation mit ihm zu machen.
Ja, aber das ist ja wirklich für die...
Das war, glaube ich, auch meine letzte Sauna.
Ja.
Nein, stimmt nicht.
Ja, das ist, es gibt da wirklich Leute, die stehen da so drauf. Vielleicht muss ich mich dem auch nochmal irgendwie...
Ich bin zu verklemmt, ich kann das nicht. Kann das nicht.
Ey, Sauna finde ich okay, aber bei mir ist es halt Haarmassage, da bin ich zu verklemmt zu.
Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ja purer Genuss. Also, da sieht mich ja niemand. Und ich sehe auch niemanden.
Aha.
Ich will dieses.
Passiert das nicht häufig, dass dann Leute an die Scheibe klopfen und sagen, ist das nicht Ryan Reynolds?
Seitdem ist mir ein paar Mal.
Danach, du rauskommst. Ach, ich habe sie gar nicht reinkommen sehen, Herr Reynolds.
Was ist denn mit Steam-Sauna?
Was ist das?
Ja, da ist Nebel drin.
Gibt es nur Videospiel-Publisher bei dir? Oder?
Finde ich lustig. Finde ich gut.
Aber wo ist der Unterschied? Ist es halt
du siehst halt nichts. Das ist halt einfach sehr neblig da drin. Steam. Nebel. Du gehst da rein Dampf. Und du siehst halt die Schemen der nackten Körper. Aber ist einfach neblig.
Ja, man kann auch einfach so eine Nebelmaschine in eine Sauna stellen und dann einfach permanent draufdrücken.
Kennt ihr dieses Geräusch? Das ist einfach so ein dummes Geräusch. Nebelmaschine. Das war eine Nebelmaschine. Ja. Ich habe mir vorhin kurz den Gedanken gehabt, was ist, wenn wir das Video, den Podcast Krankenhaus nennen und wir unsere Lieblingskrankenhausgeschichten raushauen? Ist das etwas, wo Leute ganz klar
sagen, habt ihr so krasse Krankenhauserfahrungen?
Viele Krankenhausgeschichten, ja.
Ja?
Ich war kürzlich wieder im Krankenhaus, ja.
Du?
Ja.
Aber mit etwas, was dir passiert
ist? Ja, die Krockgeschichte.
Ja.
Welche Krockgeschichte?
Also,
hast du die schon mal erzählt?
Naja, bei mir im Stream habe ich die mal erzählt. Hier im Almost Daily habe ich die.
Klar, hast du die im Almost Daily erzählt.
Die Krankenhausgeschichte?
Letztes Mal, da warst du, glaube ich, nicht da. Mit Simon hast du die wieder erzählt. Da haben wir schon wieder über die Wichtigkeit der
Aber nicht, weshalb ich im Krankenhaus war.
Warum warst du im Krankenhaus?
Ach so, das ist eine andere Geschichte.
Ist das kürzlich gewesen?
Ja, vor ein paar Monaten. Ich war kurz davor, dich anzurufen. Einfach nur aus so einer traditionellen Vorgehensweise.
Was ist passiert?
Nee, also ich. Das ist ein bisschen unangenehme Geschichte, aber ich hatte sie eh schon mal erzählt. Also ich war in der Dusche, wie so oft.
Ich habe dir gesagt, du sollst nicht mehr duschen.
Und ich hatte zu der Zeit, ich habe so einen wasserdichten Rasierer gehabt. Wasserfesten Rasierer, dass ich mich in der Dusche rasieren konnte. Aber man muss ja sehen, was man macht. Deswegen habe ich so einen Spiegel, Handspiegel, so ein runder Spiegel mit so einem Griff.
Aus Gold.
Aus purem Gold. Und dann stehe ich in dieser Dusche. Es ist eine Badewanndusche. Wie nennt man die? Badewanndusche. Da stehe ich und rasiere mich halt in der Dusche mit diesem Spiegel. So, das Problem an dieser Badewanndusche ist, da ist eine Plexiglasverkleidung, damit das ganze Wasser nicht auf den Boden spratzt. Mhm. Aber diese Plexiglasscheibe ist nur so bis ungefähr 2/5 der Badewannenlänge. Sodass ich dann immer sehr weit so zurückgehe, um noch möglichst viel Wasserspratzschutz von dieser Scheibe zu haben. Und jetzt stehe ich da also und ich bin vermutlich einen Schritt zu weit nach hinten gegangen, denn da ist ja diese Schräge, wo man sich eigentlich mit dem Rücken ablegt. Und dann ging es super schnell, dass ich ausgerutscht bin, nackt mit dem Rasierer und dem Spiegel in der Hand und quasi einfach auf den Arsch geknallt bin. Ich habe natürlich aber instinktiv versucht, mich abzustützen mit meinen Händen. Jetzt hatte ich aber in den Händen einen Rasierer und einen Spiegel. Und
Alter, ey, ey.
Der Spiegel ist in der Badewanne. Also ich bin auf den Spiegel geknallt mit meinem Arsch. Der ist in 1000 Scherben zerspratzt und hat mir hier quasi diverse tiefe Schnitte zugefügt.
In die Arschbacke.
Ja, hier so, genau. In die Flanke. Hier in die Flanke, also richtig schöne Tiefe. Und dann liege ich da nackt in dieser Badewanne, 1000 Scherben, ich sehe nur, das Blut fließt wie Sau. Und ja, da bin ich aufgestanden und habe natürlich erstmal Schadensaufnahme gemacht. Wie sieht's aus? Steht da komplett nackt und ich sehe, okay, das sind richtig viele tiefe Schnitte. Und keine Chance, das zu mit Pflaster oder irgendwas. Und dann stehe ich da. Ich war alleine zu Hause und wusste auch nicht, fuck, was mache ich jetzt? Und da habe ich Krankenwagen angerufen, weil ich konnte nicht, also die waren so tief, haben so stark geblutet, dass ich konnte da nicht hinkommen. Ich hatte kein Auto da. Es gab niemand, der mich hinfahren konnte. Und jetzt war der Moment, wo ich kurz überlegt hatte, dich anzurufen, weil es hat ja Tradition, dass du mich dann hinfährst. Aber es ging nicht anders. Ich musste einen Krankenwagen rufen, weil ein Taxi hätte mich auch nicht mitgenommen, so wie ich geblutet habe und so weiter. So, dann rufe ich den Krankenwagen, sag, ich entschuldige mich noch vor, ich so, ey, sorry, du rufst an, 112, und ich sage, wo ist der Notfall? Ey, sorry, ich muss erstmal mich entschuldigen, das ist kein Notfall so, aber das ist die Situation und ich weiß nicht, wie ich jetzt ins Krankenhaus kommen soll. Und dann meinten sie, ja, kein Problem, das ist, passt schon, wir holen sie ab. So, da habe ich mir schnell irgendwie das versucht, irgendwie mir eine Hose übergezogen und versucht, das irgendwie so ein bisschen abzudrücken.
Hat das krass geblutet?
Ja, ja, mega geblutet.
Alter.
Und dann kommt der Krankenwagen, steht vor der Tür und ich war schon fertig, hab dann unten schon gewartet und bin in den Krankenwagen rein.
Und wie lange hat es gedauert, bis die kamen?
Die waren recht schnell da, ein paar Minuten, also es ging echt schnell. So, und dann stehe ich in dem Krankenwagen und die beiden netten Sanitäter wollten sich natürlich erstmal angucken, was da ist. Ich stehe im Krankenwagen und hab so mich hier entblößt, ne? Bei kompletter Nacktheit. Und die haben aber die Tür des Krankenwagens nicht zugemacht. Und ich stehe halt quasi.
Da konnte jeder deine Eruption sehen.
Und ja, das sieht nur so aus, was sehr beeindruckend ist. Und ich stehe quasi direkt vor dem Küchenfenster meines Nachbarn, so halbnackt, komplett blutend im Inneren dieses Krankenwagens. Und hab mich auch nicht getraut zu sagen, können Sie mal die Tür zumachen? So, weil ich wollte jetzt auch nicht wie so ein Typ so. Und dann gucken sie sich das, ja, das ist schon scheiße. Haben es so ein bisschen zugeklebt, damit das nicht alles voll sippscht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und ich hatte das Glück, dass, wenn du mit dem Krankenwagen kommst, kommst du unten durch die Notaufnahme. Das ist was anderes, als wenn du oben durch die Notaufnahme kommst. Weil du wirst dann direkt von dort, weil das ist offensichtlich das Prozedere, ins Behandlungszimmer gebracht. Und musste nicht warten, dazu komme ich später noch. Und dann, haben die da, ja, das und das ist passiert, dann haben die mich da hingelegt. Und dann lag ich da erstmal auf so einer Liege und habe gewartet. Und natürlich wünscht man sich in so einem Moment, okay, vielleicht kommt jetzt nicht eine junge Ärztin, sondern hoffentlich so ein alter, zäher Seebär-Arzt. Aber da kommen natürlich nur Frauen, die sich dann. Und ich lieg dann da so. Und die gucken sich das an und dann wurde das gespritzt und dann haben die das hier alles zugenäht. Ich habe jetzt so richtig so Narben da.
Kannst du mal sehen?
Ja, kann ich mal zeigen. Und
ich möchte auch gerne.
So, und dann sehen. Und dann, ja, zack, Alter. Und dann haben die das alles zugenäht, alles gut. Und dann bin ich nochmal oben hoch ins Wartezimmer, weil ich den Ärztebrief noch bekommen sollte, mit dem ich dann zum weiter behandelnden Arzt gehen kann. Und deswegen bin ich ins Wartezimmer und ich saß dann da bestimmt noch 2 Stunden, nur um auf diesen Arztbrief zu warten, gar nicht um behandelt zu werden. Und was ich da so auch gesehen habe, da war dann so eine Frau, das war wie ist dieser Sketch? Gibt es irgendeinen Sketch von? Jedenfalls komme ich da so rein und unterhalte mich mit der Frau, die sitzt da mit Krücken und so und sagt so, ja, ich bin hier seit 8 Stunden. Alle Leute, die hier waren, sind in der Zwischenzeit ohne Behandlung gegangen, weil die so lange warten mussten. Dann außerhalb des Wartezimmers auf der Liege war irgendwie so ein Typ, der hatte irgendwie eine Schnittwunde. Der ist gestürzt und hatte irgendwas mit dem Kopf, Verdacht auf Gehirnerschütterung und hatte auch irgendwie eine Platzwunde oder irgendwas. Und der hat die ganze Zeit nur vor sich hingemeckert, dass er einfach nicht behandelt wird. Hat einfach nicht aufgehört zu meckern. Jeder Arzt, der vorbeigekommen ist, wurde erstmal von ihm so vollgelabert.
Der Albtraum, ey.
Wirklich. Und da saß ich und so viel zum Thema Überlastung der Krankenhäuser. Also die wurden wirklich einfach, die Leute wurden nicht behandelt, weil das überlastet war. Und deswegen hatte ich so Glück, weil wenn ich jetzt in dieser Situation da auch noch hätte warten müssen stundenlang, das wäre noch viel unangenehmer gewesen. Genau, und dann endete diese Geschichte im Prinzip auch.
Wann war das?
Das war vor ein paar Monaten, das ist nicht so lange, ja.
Aber da hast du ja im Prinzip noch Glück gehabt, dass es nur Schnittwunden waren und du nicht irgendwie mit dem Kopf oder noch Steißbein oder, ich meine, da kannst du ja, Badewanne ist schon hart.
Ja, das ist ja vor allen Dingen auch das zweite Mal schon, dass ich in der Badewanne mir tiefe Schnittwunden zugefügt habe. Ja.
Und war das erste Mal nicht auch rasieren in der Badewanne?
Nee, das erste Mal
war du sowas draufgetreten.
Ja, das erste Mal war fast noch ein bisschen dümmer. Das erste Mal, es war noch in Düsseldorf damals. Das war auch wieder so eine Badewannendusche. Und du musst dir das so vorstellen, hier ist so das ist die Badewanne. Und hier am Kopfende der Badewanne ist das Waschbecken. Und überhalb des Waschbeckens war eine Glasplatte zum Abstellen von so Zahnputzbechern und so weiter. Mhm. Ja? Und ich stehe da in der Dusche und ich glaube, ich wollte meinen Zahnputzbecher, also ich wollte mir in der Dusche die Zähne putzen und greif so, auch wieder hier ist die abgeschrägte Seite, und greif so zum Zahnputzbecher, um mir den zu nehmen. Und rutsch aus, aber bäuchlings, natürlich, weil ich stand ja da, also so quasi, hier ist die Rutsche und ich stehe hier und rutsch dann so runter, mit dem Bauch nach unten. Das Problem war, dass ich irgendwie im Fallen mit meinem Arm auf diese Glasplatte gekommen bin. Und die so gehebelt habe und die Glasplatte ist dann in die Badewanne geknallt, während ich bäuchlings runtergerutscht bin und ist in 1000 Scherben zerplatzt. Und dann gucke ich so an mir runter und sehe sofort, okay, es blutet. Bestandsaufnahme, wo blute ich überall? Und ich hatte das unfassbare Glück, dass, obwohl ich bäuchlings in eine Scherbenlawine gerutscht bin, dass ich nur einen Schnitt hatte. Und zwar nirgendwo, wo es zählt, sondern nur hier an der Achillessehne. Da habe ich noch eine Narbe von. Hier nur an der Achillessehne.
Geblutet wie Schwein.
Geblutet wie Schwein. Und dann habe ich dich angerufen. Und du hast mich dann mit deiner Black Power Machine, mit dem Golf 2, ins Krankenhaus gefahren. Und dann wurde ich da genäht. Also das ist vielleicht fast noch eine dümmere Geschichte. Beide sind äußerst dumm.
Nils,
und
also
also Menschen sterben auch wegen sowas.
Wenn du etwas wie natürlichen Feind hast, ist es wirklich die Badewanne.
Ja, ich bin auch seitdem nicht mehr. Ja, ne? Ja.
Aber auch nur, weil du immer zwei Sachen in der Badewanne machst, die nicht baden sind.
Ja, also ich würde es auch noch mal spezifizieren: Körperhygiene. Also Körperhygiene scheint echt
Problem zu sein. Das
ist gefährlich.
Wirklich eine Schwierigkeit für dein Überleben zu sein.
Also ich bin natürlich seitdem jetzt auch immens vorsichtig, aber ich möchte da auch nochmal vorwarnen. Also diese Badewannen, die als Dusche genutzt werden, da muss man ein bisschen aufpassen. Also gerade wenn man sich dann so einseift und unten ist so diese glatte Seifenlauge.
Ja, du brauchst so eine Gummimatte.
Ja, aber
das Ikea-Krokodil.
Ja. Aber ist das nicht eigentlich, müsste man dann nicht lieber ans Kerndesign dieser Badewannen gehen?
Was?
Wie? Ja, die sind doch standardisiert, Badewannen.
Ja.
Was willst du denn da machen? Das Badewannendesign ist doch perfekt.
Es ist gut, wenn man sich hinlegen will, aber wenn man duschen will, halt nicht. Dann ist es brandgefährlich.
Ja, man müsste vielleicht auch so für Leute, die einfach keine Duschmatte haben, dass man so Riffeln macht, wie bei einer Autobahn. Wenn du mit dem Auto zu weit von der Spur abkommst. Aber schon
verbaut, also sodass du nicht noch im Baum
genau, fest oder sowas, verbaut in der Keramik, dass du mit dem Fuß ein Gefühl entwickelst, okay, warte, hier ist jetzt die Kante, näher nicht nach hinten so.
So Signale, so Fußsignale, Körper, finde ich gut.
Ja.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, einfach eine Bademantel, ne?
Ja, weißt du noch das andere Mal?
Diese Geschichten sind so hart, ne?
Du ins Krankenhaus gefahren hast?
Nee.
Das zweite Mal, als du mich ins Krankenhaus, weißt du nicht mehr?
Nee.
Du weißt alles nicht mehr? Das zweite Mal, als du mich ins Krankenhaus gefahren hast, da war ich zu Hause und ich hatte so ein ähnliches...
Sag mir erstmal, wo das war.
Düsseldorf. Nee,
das war hier in der Fruchtallee.
Das war hier in Hamburg schon. Hier in Hamburg. Genau, in der Fruchtallee. Und da habe ich so einen ähnlichen Tisch gehabt wie den, nur ein bisschen höher. Und ich hatte zu Hause einen Beamer, so mit einer großen Leinwand. Ich hatte keinen Fernseher, ich hatte so einen Beamer. Und dann habe ich irgendwie Fußball geguckt, habe mir eine Pizza bestellt.
Der Pizzastich.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Leckere Pizza. Ich habe damals immer noch diese fettigen Soße von Odes-Pizzen gegessen.
Oh, nee, das will ich gar nicht nochmal hören. Jedes Mal, wenn ich heute eine Pizza schneide, denke ich an diese, wahrscheinlich habe ich mich deshalb noch nie geschnitten, weil man speichert ja solche traumatischen Erlebnisse ab und die prägen ja dann die eigene Herangehensweise.
Ja.
Und ich denke da jedes Mal, wenn ich Pizza schneide, denke ich an diese Geschichte. Ich weiß noch genau, du hast unten oder oben durch die Pappe durch.
Genau, also ich war hier, ich sitze an dem Tisch und das ist der Pizzakarton. Ich sitze so und habe ein sehr, sehr scharfes Messer, richtig scharfes Messer und halte so den Pizzakarton und ich gucke halt auf den Bildschirm, weil Fußball läuft. Ein bisschen abgelenkt. Und ich schneide so diese Pizza und dann komme ich irgendwann über den Rand des Tisches, wo dann quasi das Messer nicht mehr, wenn es durch die Pappe geht, in den Tisch geht, sondern da ist halt Luft. Und ich stech so voll durch und hab meine Hand aber unter dem Pizzakarton und stech mir selber, ratsch mir so richtig mit diesem fettigen, ultrascharfen Messer, schneide ich mir.
Der genießt das
in den eigenen Finger rein.
Weißt du, und ich starte das mit der Frage, weil, wenn wir über Krankenhäuser reden, wie viele Leute hören wohl noch zu?
Und ich muss natürlich erstmal so Schadensaufnahme, wo habe ich jetzt mich geschnitten? Und da habe ich mir halt die Fingerkuppe so ein bisschen abgesägt von diesem Finger hier. Man sieht, da ist auch noch eine Narbe.
Hast du da Gefühl drin eigentlich?
Nur wenn es gewittert.
Nee, ernsthaft jetzt? Gibt's ja. Wetterfühligkeit. Ja. Wenn die sehen,
ich merke das immer hier, ich weiß immer Tage vorher schon, was passiert. Genau, und dann so schön klappte die hier so richtig weg. Und dann dachte ich, was machst du? Rufst du Eddie an? Kamst du mit einer Black Power Machine, Golf 2, hast mich ins Krankenhaus gefahren. Und das war tatsächlich hier sehr unangenehm, weil die haben mir dann erstmal in die Fingerkuppe eine Spritze gegeben und also das war richtig unangenehm im Finger. Und dann haben die das halt wieder so rangenäht, den Lappen. Und man kann das doch gut erkennen, wo der so abgeratscht.
Ja, cool, cool, Story, Bro.
Weißt du noch, das dritte Mal, dass du ins Krankenhaus gefahren hast?
Nein, das ist Quatsch, oder?
Ja.
Aber es kommt 100 pro irgendwann. Warum auch? Das Lustige ist, ausgerechnet ich, der wirklich auch so, was Blut angeht, wirklich empfindlich ist. So, ich mag das nicht.
Ja, also, aber das ist vielleicht auch der Grund. Aber du hast gar nicht so viel Krankenhauserfahrung, ne?
Ja, als Erwachsener nicht so viel, als Kind viel. Ja. Also ich habe mir einmal fast einen Fußzeh abgehackt. Da bin ich über einen Rucksack gestolpert und da war noch so, wir hatten so noch in Frankfurt hatten einen Werkzeugkasten, so kennt ihr die, so, das ist eigentlich diese so richtig aus Metall, die du so auseinanderklappen kannst.
Ja.
Und der war irgendwie auseinandergeklappt und das waren halt wie so von der Seite so scharfe Kanten und ich bin gestolpert und richtig mit Schwung, wie wenn du einen Ball kickst, bin ich genau zwischen meinen Zehen an das Ding ran. Und ich erinnere mich nur, dass ich selber gar nicht, ich bin dann zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich bin gestolpert und habe ihr so den Zeh gezeigt und habe dann an der Reaktion meiner Mutter gesehen, dass es offensichtlich schlimmer ist, weil die ist in so einen Modus Operandi übergegangen. Mhm. Die hat sofort gesagt, bleib hier. Mhm. Hat ein Handtuch geholt, hat den ganzen Fuß in dieses Handtuch gehüllt, bleib hier, wir fahren ins Krankenhaus. So. Und dann ist mir erst bewusst geworden.
Also ungefähr, wie alt warst du da ungefähr? Was denkst du?
Keine Ahnung, mehr so 12 oder sowas in dem Alter. Und im Krankenhaus wurde das auch genäht. Und es war halt, die haben halt gesagt, es war halt Glück, weil so ein paar Millimeter mehr und ich hätte halt die Sehne durchgetrennt und dann wäre halt der kleine Fußzeh für immer taub gewesen. Also der wäre dann nicht mehr reparabel oder so gewesen. Und da ist schon wieder.
Ich denke nur gerade von allen Körperteilen, wenn man
ist ja der kleine
dann vielleicht am ehesten sagen, okay,
trotzdem willst du das natürlich nicht, dass irgendwie da der Zeh nicht mehr funktioniert oder so. Naja, und das wurde dann halt genäht, das war so und ich wurde einmal hier hinten am Kopf, habe ich ein Loch im Kopf gehabt, wollte ich meine Schwester erschrecken.
Platzwunde oder richtiges
Loch? Nee, richtiges Loch im Kopf und es wurde auch genäht. Da wollte ich meine Schwester erschrecken und die saß irgendwie auf dem Sofa und ich bin da so lang getänzelt hinten rum. Da war so ein Fernseher, so wie hier ungefähr. Und dann bin ich über ein Kabel gestolpert und dahinter war eine Heizung und dann bin ich
die gute alte Heizung.
Ja, und dann habe ich dann einfach nur so Aua und dann hatte ich halt so richtig Suppsche. Und da wurde ich dann als Kind genäht. Und seitdem mag ich das zum Beispiel auch nicht. Ich habe hier da, wo die Narbe ist. Mhm. Das ist so eine ganz empfindliche Stelle. Ich hasse das seitdem.
Aber vielleicht ist
außer
deswegen die Massage. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist deswegen die Massage auch so geil.
Außer Abdu.
Sehr sensibel da bist.
Außer Abdu darf da niemand ran. Und dieser Punkt ist, schon wenn ich nur so drüber hover, ist mir das schon unangenehm. Das ist wie so ein keine Ahnung. Aber,
ja, hasse, ja.
Aber nee, sonst habe ich, glaube ich, so Krankenhauserfahrung. Ja, wegen meinem Auge war ich mal wegen Untersuchung, aber da war nichts. Aber ich halt so. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, es geschafft, relativ nichts gebrochen. Mhm.
Ich überlege auch gerade, ob wir das Thema nicht irgendwie auch früher schon mal im Almost Daily hatten. Irgendwie kommen mir jetzt einfach ganz viele alte Ideen, aber ich weiß nicht, ob wir die schon mal irgendwie im Podcast-Kontext besprochen haben.
Was war denn bei dir jetzt, abgesehen von Psycho?
Ach ja, im Auge halt irgendwie, aber das war eher...
Weil du bist eigentlich der Typ, von dem ich am meisten davon ausgehe, dass er ständig irgendwie, weil du so waghalsig bist.
Nein, nö, also wegen den Kindern natürlich irgendwie jetzt sehr, sehr oft irgendwie, also auch Verdacht inzwischen, weil ich halt hatte schon einmal die Situation.
Der Große hat schon einen Bruch oder so.
Ja, der hat geklagt, dass er echt Schmerzen hat, das war in der Kita damals noch und da ist einfach ein Kind mit so einem Catcar-Ding rückwärts einen Berg runtergerollt, konnte nichts dafür und hat ja schon das Bein halt erwischt.
Und ich war damals dann aber noch so drauf, ja komm, stell dich nicht so an und hab das so, tut das weh? Ja, 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 okay, alles klar, ja, gucken wir morgen mal so, ne? Und konntest du nicht hinstellen.
Mit Ducktape kriegt man das hin.
Die ganze Zeit so, ja komm, ey, ist nur ein blauer Fleck, so, ne? Und dann irgendwann dann doch mal irgendwie, der kann immer noch nicht auftreten, sollen wir nicht mal doch. Und ich war so richtig griesgrämig, so für mich, ach komm, ey, dann fahren wir da hin und dann ist es halt wirklich ein blauer Fleck und dann fahren wir wieder nach Hause oder was. Ja gut, dann mache ich das jetzt. Also ich war richtig piss, so, ich war so richtig doof. Dann komme ich da hin und noch so richtig, auch noch einen auf den Macker gemacht, da war eine junge Ärztin halt am Start und ich so, ja, ich glaube, da ist nichts so, das ist alles gut und so hat mitgemacht und ja, sie sieht das Ding und so, ja, ist gebrochen. Sofort, instant. Dann erst in Röntgen, war gebrochen.
Oh.
Und das ist nicht geil. Das ist nicht geil, wenn du derjenige bist, so, der die ganze Zeit sagt, so für wegen, ja, stell dich nicht so an und ist, de facto war es ein Bruch. Und das hat mir dann aber auch gezeigt, okay, es, ne, also Grenze ausgelotet, auch ich für mich und ne, so in, für Brüche und sowas auch. Und seitdem, wenn wirklich mal was Härteres ist, ja doch, dann machen wir das. Zwar nicht sofort irgendwie, wir gehen jetzt nicht sofort hin, aber doch, wir waren auch schon ein paar Mal und dann war es auch wirklich eine Bänderdehnung. Oder jetzt neulich wieder haben wir nicht Krankenhaus gemacht, uns dagegen entschieden und sind dann am nächsten Tag zum Arzt gegangen. Hier bei uns im Dorf gibt es da so ein, auch, die auch röntgen können und so ein Kram. Der Mittlere hat sich halt richtig fett aufs Maul gelegt mit dem Fahrrad, also richtig, richtig hart aufs Maul gelegt. Auch so ein Oschi hier am Knie gehabt wieder, am rechten Knie. Und da war es dann halt eine harte Prellung, aber zum Glück kein Bruch. Aber da war es zum Beispiel dann andersrum. Da haben wir dann einfach gemeinsam auch entschieden, und er ist auch älter jetzt inzwischen, so, dass wir das so machen, wir es oder machen wir es nicht.
Ich hatte,
aber ich war viel.
Ich hatte neulich auch so ein Fahrraderlebnis mit den Kids. Wir sind da auf dem Land, wo ich jetzt wohne, haben wir Fahrradtour gemacht. Und da gibt es aber dann nur eine, da gibt es eine Straße, da ist nur ein Bürgersteig. Da ist auch Fahrradfahren explizit erlaubt. So, ne? Fußgänger und Fahrradfahrer in beide Richtungen, also teilen sich einen Bürgersteig, der ungefähr ein bisschen breiter als der Tisch hier ungefähr ist. Ja? Also ist nicht viel. Und mein Kleiner ist noch nicht super. Der ist jetzt 5. Der hat jetzt gerade ein neues Rad gekriegt von seinem Cousin.
Geil.
Aber der ist jetzt noch nicht ultrasicher. Vor allen Dingen, wenn er sich nicht konzentriert. Der fährt dann und guckt links und rechts. Und der fährt natürlich immer dahin, wo er gerade hinguckt. Und dann haben wir das irgendwie so gemacht. Meine Frau ist vorausgefahren, Kinder sozusagen in der Mitte, ich hinten. Aber dann ist die mit dem Großen schon weiter weg gewesen. Und der Kleine wirklich die Hände wie in so einem schlechten Film links, rechts auf diesem schmalen Ding. Und hier ist die Straße, wo Gegenverkehr kommt. Ne? Und ich sag so die ganze Zeit, konzentrier dich, guck nach vorne, hör auf zu quatschen. Ne? Und auch ganz viele Einfahrten. Das heißt, du musst ständig an den Einfahrten halten, gucken, fahren und so weiter. Und irgendwann ist er ins Schlingern gekommen, fährt links gegen so einen Zaun. Und die natürliche Reaktion ist links dagegen und steuert direkt auf die Straße zu, wo Gegenverkehr kommt. Ne? Ich Vollgas, fahr so dazwischen, dass er gegen mich knallt und nicht weiter auf die Straße fährt, woraufhin er umkippt, hinfällt, flatsch, Auto schon bremst. Also Auto ist dann so 30 Zentimeter von mir so vorbei, ist dann so gebremst, hat so geguckt und ich so, alles okay. Und ich stehe so da und ich war so, ich hatte schon wieder so, ich war komplett unter Adrenalin, völlig überfordert, weil Kind heult. Ich bin einfach nur froh, dass er nicht auf die Straße gefahren ist. Und in meinem Kopf waren so viele Horrorszenarien. Ich war komplett durch. Die komplette Fahrradtour war für mich mehr oder weniger, was so ein schöner Fahrradtrip werden sollte und so. Warum ich das nur sage, ist so
Tour zur Fahrradtortour.
Fahrradhorrortour, ja, Tortour. Und das Krasse ist halt so, mit Kindern öffnet sich halt nochmal so eine ganz neue Dimension an. Weil du ja, wie du auch sagst, du kannst es nie so richtig einschätzen. Ne? Wir haben alle sensible, wir haben alle so sensible Kinder.
Lassen. Du willst die auch ausprobieren lassen, die müssen auch körperlich.
Ja, du weißt aber manchmal nicht, du weißt nicht, ist der jetzt einfach nur, stellt er sich jetzt gerade an, weil er gerade einmal an die Brennnessel gefasst hat, oder hat er sich
ich bin da überhaupt nicht stolz auf diese Geschichte und sie hat mich auch das gelehrt und so, auf jeden Fall. Was bei mir jetzt aber auch, was tatsächlich auch schon länger, immer wenn was Größeres passiert, dann setzt bei mir tatsächlich auch so ein Klick-Modus ein. Und das ist ganz gut. Also dann ne, sehr pragmatisch einfach. Okay, jetzt erstmal gucken, so was passiert. Und schnell entscheiden, jetzt Krankenwagen holen oder nicht. Es gab mal eine Situation auch, dass unglücklich gelaufen, auch wird ein bisschen ekliger, die Geschichte, denke ich minimal so. Das war, wir waren zu Besuch im Osten. Schöne Stadt, großes Areal und da war ein dicker Zaun. Und an einer Stelle zum Zaun, zum Nachbargebiet, war unten so eine Kuhle gegraben von tatsächlich Wildschweinen. Weil da Wildschweine noch rumrennen. Und das sind extra Zäune gegen Wildschweine, damit die sich nicht unter den Zaun graben, haben die unten Stacheldraht. Nur unten. Also oben ist ganz normaler Draht und unten, ganz unten ist Stacheldraht. Ja. Ist die zu hart oder nicht?
Nee, zu hart. Ich glaube, du kannst heute hier alles erzählen. Ich meine nur, ich erinnere, ich habe es jetzt schon das im Kopf.
Das okay. Ist ein Zaun, wo nur unten die letzte Linie also ist Stacheldraht. Nee,
die, genau, die unterste Linie, die ist auch unter Erde sozusagen, die hat Stacheldraht.
Ah, okay.
Aber an einer Stelle war halt ein Loch, weil der Nachbar, also null Vorwurf, der hatte da halt irgendwie gerade irgendwas gemacht oder sowas in der Art. Und das war auch eigentlich eine Stelle, da rennt man als Kind da jetzt auch nicht lang oder so. Aber wir haben gegrillt, Lagerfeuer gemacht, Stockbrot gemacht, super geiler Abend, wurde auch ein bisschen dunkler und irgendwann höre ich dann erst leise und dann immer lauter werdend. Ja, der Große ist mit dem Bein halt in dieses Loch gekommen und ja, hing dann im wahrsten Sinne des Wortes im Zaun mit dem Bein.
Boah.
Ja. Das war richtig.
Im Stacheldraht.
Ja, genau.
Also wie habt ihr das gelöst?
Erstmal beruhigt. Auch da wieder diese Situation, jetzt selber raus.
Nein, ich meine den Zaun, wie habt ihr den repariert?
Okay. Na gut. Die haben wir zerschnitten, aber auch erstmal so, ne, Ruhe bewahren irgendwie und weil, na, hing halt im Bein. So, was machst du? Einfach rausziehen, schwierig. Ne? Wenn du was rausziehst, gefährlich halt so, ne? Lange überlegt und dann erstmal ihn tatsächlich rausgeschnitten, also wirklich dann mit einer fetten Zange haben wir dann ihn erst tatsächlich mal rausgeschnitten und dann haben wir uns halt entschieden, okay, wir rufen jetzt den Krankenwagen. War dann aber auch gut, also ne, dann wirklich mit diesem Stück Draht dann noch am Bein halt dann auch zwei Notfallassistentinnen waren da, die waren mega cool drauf, super geil, ganz ruhig, die waren echt top so und die haben die ganze Situation ganz ruhig gemacht so und auch gefragt, schon wieder den Namen, haben meinen Sohn gefragt, welche Farbe er denn geil findet, weil man das innen einstellen konnte, was ich mega cool fand. War super. So. Aber ja, die ganze Zeit so ein Stacheldraht im Bein. Und dann die Situation auch direkt rein, es war auch schon abends und so. Und dann wirst du als Elternteil aber rausgeschickt. Weil du sollst nicht dabei sein. Weil Eltern machen in solchen Situationen oftmals, ist es für alle Beteiligten schwieriger, wenn die Eltern noch mit im Raum sind. Denke ich. So haben sie es mir erklärt. Also ich habe das antizipiert so und ich wusste auch nicht, ob ich das kann tatsächlich so, weil so wusste ich nicht. So. Und dann bin ich halt rausgegangen und dann, das war ganz schlimm so, diese Zeit rauszugehen und nicht zu wissen, wie machen die das jetzt und so. Ne? Es wurde natürlich dann irgendwie schon Spritze rein und so, da war ich noch mit dabei, aber für den Akt des Rausnehmens sollte ich halt rausgehen so ungefähr. Und dann bin ich draußen und ich habe die ganze Zeit nur gewartet, okay, gleich geht's Geschrei los. Also richtig schlimm, halt. Richtig schlimm. Und plötzlich geht die Tür auf, sind durch. Glück im Unglück. Die haben das super schnell rausgekriegt. Hat das super gemacht.
Ja. Ja, krass, trotzdem. Boah, ja. Das will man nicht. Das ist ja dann, also ich kenne auch genau die Situation, ne? So, das ist so dieser Balanceakt auf der einen Seite, nicht aus jeder Kleinigkeit irgendwie einen Elefanten zu machen und gleichzeitig dem Kind auch zu signalisieren, ey, du bleibst ruhig, du bist souverän, weil das Kind, ne, genau was du erzählt hast, auch mit deiner Mutter, dass du guckst dann deine Eltern an und anhand der Reaktion deiner Eltern schätzt du die Situation für dich selber ein. Und wenn die Eltern in dem Moment halt voll aufgelöst und hektisch und panisch sind, dann wird das Kind komplett angesteckt. Das heißt, natürlich muss man erstmal ruhig bleiben und sozusagen vermitteln, pass auf, alles wird gut, ich habe alles unter Kontrolle, kannst dich auf mich verlassen, alles gut. Gleichzeitig aber hast du ganz andere Gefühle. Deine Gefühle sind immer, oh fuck, mein Kind, ey, fuck, 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 das ist das Schlimmste, was es gibt. Und dann so die Einschätzung zu treffen, okay, wie schlimm ist das wirklich so? Man will ja genau, du erzählst das und ich finde das auch super, dass du es erzählst und du machst dir selber Vorwürfe, dass du nicht direkt mit deinem Sohnemann ins Krankenhaus gefahren bist. Und das will, genau sowas will man ja vermeiden. Man will ja nicht so ein Rabenvater sein. Und gleichzeitig will man aber auch nicht wegen jedem Splitter ins Krankenhaus gehen. Zum einen, weil das Stress ist fürs Kind, weil das die Krankenhäuser überlastet.
Genau, ja.
Weil
ja.
So, ne? Das ist, muss man immer genau einschätzen können. Ich habe auch schon so tausende Situationen gehabt, einige waren krass. Ich erzähle jetzt nicht alle Situationen, weil es jetzt auch nicht nur mein Leben betrifft, sondern auch das Leben anderer Leute. Und ich da jetzt dann auch nicht einfach zu frei die Geschichten erzählen möchte. Aber da habe ich auch schon so ein paar Sachen gehabt, die mich bis heute.
Also haben Badewannen damit zu tun
haben? Nee, schlimmste, nee, aber.
Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Schlimmste Rabenvater-Story hatte ich. Da war mein erster Sohn noch ganz jung. Wie alt war der da? 1,5, 2, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sowas in dem Alter. Und wollte tatsächlich ans Bügeleisen greifen. Und ich habe mir den Klassiker gedacht, so ja, er muss ja irgendwie lernen, dass es heiß ist, damit er das nicht anfasst. Und da habe ich gesagt, okay, ich lasse ihn das jetzt, oh Gott, ich kann es kaum erzählen, weil es so unangenehm ist. Er ist natürlich auch noch unerfahren und auch einfach schief gewickelt. Es tut mir auch echt bis heute leid, auch wenn das, glaube ich, keine bleibenden Schäden gelassen hat und auch nicht den gewünschten Effekt hatte, dass er dazulernt. Und ich habe gedacht so, okay, ich lasse ihn kurz dieses, ich stehe daneben, ich lasse ihn kurz einmal dran fassen, damit er merkt, dass es heiß und es nicht mehr anfasst. Ich habe ihm natürlich gesagt, er wollte es anfassen. Und dann hat er es natürlich, ich hätte es verhindern können, aber ich habe es bewusst nicht verhindert. Und das ist der größte Vorwurf, den ich mir. Und dann hat er das Bügeleisen kurz angefasst und ich nehme seine Hand sofort weg, aber es war schon zu spät. Das war so heiß, hat ihm sofort eine fette Brandblase gemacht, die auch noch aufgeplatzt ist und geeitert ist. Und wir mussten ins Krankenhaus fahren und er musste dann einen Verband kriegen und da irgendwie so, es hat jetzt keine bleibenden Schäden oder so hinterlassen. Aber das war so ein Learning, wo ich eigentlich ihm Learning geben wollte. Aber es war für mich eigentlich das größte Learning, dass ich einfach, weil ich habe mich so schuldig gefühlt, dass ich das zugelassen habe. Dass ich hätte es verhindern können, aber ich habe gedacht, nee, ja, dann fass dran, wenn du glaubst, dass es, wenn ne, so, das war so. Und er war noch viel zu jung und zu klein für diese. Und es war die falsche Situation, weil es viel zu krass heiß war. Es war jetzt nicht so heiß, okay, ich hab's verstanden, wie bei einer Kaffeetasse oder so. Es war fucking Bügeleisen. Und dieses, als ich den dann gesehen habe mit diesem Verband, das war jetzt nicht ultra schlimm, er hat halt schon halt so einen Verband mit so zwei Finger zusammen und weiß ich nicht, oder so, und musste das halt irgendwie eine Woche lang oder weiß ich nicht mehr so lang tragen. Und ich habe jedes Mal dieses Verband gesehen und habe gesagt, okay, das ist on you. Das ist wirklich, das hast du einfach als Vater versagt und einfach komplett, das wäre diesen Schmerz, den er da erfahren hat und alles, das hättest du komplett verhindern sollen. So. Also solche Momente, wo man irgendwie denkt, man macht es besonders clever oder man versucht es irgendwie gut zu machen oder so und es geht komplett nach hinten los. Ich glaube, weil man vergisst ja auch, dass wenn man Eltern ist oder Vater oder was auch immer, dass man ist ja auch zum ersten Mal in dieser Situation. Hm. Wir sind ja auch, also ne, ich habe auch zum ersten Mal einen 10-Jährigen. So, das heißt, auch die ganzen Probleme, die mit einem 10-Jährigen kommen, das ist für mich auch alles neu. Ne? Ich kann dir, natürlich, wenn ich jetzt ein zweites Kind habe und es wird 7, kann ich sagen, ja, okay, so 7-jährigen Shit kenne ich mich aus. Aber 10-jährige Sachen, kein Plan, Alter. Ich weiß es nicht, wenn der plötzlich irgendwelche Sachen sagt, die irgendwelche Wörter benutzt oder irgendwie von seinen Kumpels erzählt und du wirst konfrontiert mit irgendeinem Shit, den du vorher so noch nicht auf dem Schirm hattest, weil du keinen 10-Jährigen hattest, der in diesem Zeitalter lebt, so, ne? Also wir lernen auch die ganze Zeit.
Ich habe noch einen Spruch gedrückt bekommen von wegen so, ey, habe ich mir gesagt, und nicht auf der Straße fahren. Wie, wo? Ja, hier, da bei uns, wo wir halt wohnen. So, nicht auf der Straße fahren. Und dann nur dieser Spruch, ey, Papa, ich bin 11, ich muss auf der Straße fahren. Und ich nur so, das stimmt.
Nee, ab 12.
Echt?
Ich dachte auch ab 12.
Hat er mich verarscht?
Ich glaube schon.
Ich weiß nicht, ob er dich verarscht hat. Oder
ob er es gedacht hat.
Ob er es wirklich gedacht hat.
Ich glaube, er verarscht mich. Ich glaube, es fängt an. Ich glaube, es fängt wirklich an. Er weiß einfach, wenn er
sagt,
das ist so, dass ich sage, ja, bist du sicher? Okay, dann wenn du das sagst, dann muss das stimmen. Ja, scheiße.
Ja.
Wie groß.
Das Krankenhausgeschichte, das ist blutig heute gewesen. Vielleicht finden wir nochmal irgendwie so eine seelische Mulbinde, mit der wir das so ein bisschen.
Ich kann euch erzählen, also ich weiß gar nicht warum.
Ich habe eine schöne Krankenhausgeschichte. Zivi, ich habe Zivi gemacht.
Okay.
Und in dem Bereich, wo ich Zivi gemacht habe, hatte ich Zugang zu Schlüsseln. Ich hatte verschiedene Schlüssel von einem relativ großen Herzzentrum in meiner Heimatstadt. Und das war richtig geil, weil da mit diesen Schlüsseln konnte man zum Beispiel auch in die Luftschächte. Mega geil, das hat sich angefühlt wie
Hass. Du bist durch die Luftschächte einer Herzklinik gekrabbelt?
Nicht komplett. Ich bin nicht.
Bei so einer OP warst du dann
hinter diesem Gitter
und hast so zugeleuchtet. Und dann der Arzt sitzt, fummelt da gerade am Herzen, guckst du nach links und machst einen Double-Take. Und dann sieht man nur so deine Augen, wie sie aus dem Schacht ihn angucken.
Oh mein Gott.
Und er verschnibbelt sich dann noch, Mann. Patient tot. Oh.
Nein, nicht so. Es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall, gab es dann Zugang zu so einem Luftschachtsystem, wo man halt auch ganz reingeht, ganz körperlich, muss ich schon bücken, aber ich bin jetzt nicht in die Seele rein, das nicht. Ich bin auch nur so weit gegangen, bis ich gemerkt habe, dass da überall Spinnen sind und dann bin ich wieder abgehauen. Das war gruselig. Aber ich fand, das war interessant. Also ein Krankenhaus, was das für ein Riesenapparat ist, gerade so ein Herzzentrum da irgendwie, das war schon sehr interessant. Und dann halt auch durch Zivi Zugang zu haben, mal nicht die gängigen Wege gehen zu müssen, das war schon ziemlich krass. ich habe Hol- und Bringdienst gemacht. Das heißt, ich habe morgens auch immer das Essen ausgeliefert, ganz früh morgens. Mhm. Und dann wieder abgeholt, diese Wagen und so halt, weißt du? Das war mein Zivi-Job. Und da hatte ich aber einen Schlüssel, weil ich auch ab und zu mal andere Botengänge machen musste. Und das war schon ganz cool, ey. Das war, ich habe mich ein bisschen gefühlt, so alles klar, ich nehme jetzt die Abkürzung.
So ein Hausmeister.
Ja, exakt das Gefühl hatte ich. Ein Schlüsselbund finde ich auch immer geil, muss ich sagen. Ich finde Schlüssel.
Das ist mega geil. Das hat was Mächtiges, was Autoritäres. Man hat Zugang zu allen Sachen, die anderen Leuten verschlossen bleiben, im wahrsten Sinne.
Ist der Schlüsselbund dabei?
Nee, das ist zu groß, meiner.
Ja, meiner ist geht.
Meiner ist meine Jacke.
Meiner geht wirklich. Also.
Ja, du hast nur so.
Aber was hast du denn für einen Tau da noch?
Ja, wirklich. Was ist das?
Warum
soll das?
Habe ich ja Geschenke gekriegt.
Ja, aber da hast du jedes Mal so einen Klumpen in der Hose.
Ja, aber habe ich mich dran gewöhnt. Den habe ich geschenkt.
Nochmal. Ich sag nichts.
Jetzt habe ich zwei. Ja, was denn? Ey. Wie sind wir auf Thema Krankenhaus gekommen? Habe ich das fast aufgemacht?
Wir sind von Sauna.
Sauna.
Scham. Wir haben mit Scham angefangen und dann.
Wie sind wir überhaupt auf Sauna gekommen? Weiß ich auch nicht mehr.
Du, das was
wegen Wellness
und hast du gesagt, Friseur. Du hast gesagt, du bist nicht so ein Sauna-Fan und dann habe ich das.
So sind wir drauf. Wir sind durch euren Betrug einer von euch beiden schuldig, der das Foto von Ryan Reynolds weitergeleitet hat. Ja. So sind wir auf Friseur,
ich will einfach
auf Wellness. Genau. So sind wir da in diese Rabbit Hole gekommen.
Ich finde es gut, wenn wir uns die Sachen wieder zurückerschließen, wo wir herkommen, so ungefähr, weil man vergisst ja sehr schnell was. Was ich auch schon wieder mittendrin vergessen hatte, war, dein Auftrag wurde erfüllt übrigens. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne?
Welcher Auftrag wurde erfüllt?
Du hast vorhin gesagt, hier, hol mal ein anderes Bild, nicht von Ryan Gosling, sondern von Kurt Krömer. Ja. Das hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Nee.
Wurde das gezeigt?
Ja.
Zeig nochmal. Habt ihr es nochmal?
Da. Ja. Habt ihr den eigentlich mal so richtig Hallo gesagt?
Ja.
Ich hab den einmal bei der Laudatio nur bewundert, wie unglaublich lustig der war.
Möchte dann DCP.
Achso, okay, dann lassen wir das. Ja. Aber ja, tatsächlich hast du recht. Also, ein bisschen siehst du mehr aus wie Kurt Krömer und weniger wie Ryan Gosling.
Ja. Oder? Ja, es ist, da gab es auch schon früher den EAV-Song. Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker, aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Das Dumme ist nur, ich habe Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur.
Ja, sehr gut.
Das ist eh alles. Aussehen ist ja auch was total Subjektives. Eigentlich ist es ja auch faszinierend, so dass es so, es gibt so ein Schönheitsideal, aber dieses Schönheitsideal verändert sich ja ständig. Das ist ja, wenn du mal so zurückschaust, in die Vergangenheit, da gab es mal Zeitalter, da war eine vornehme Blässe total angesagt, weil du dann nicht draußen auf dem Feld in der Sonne arbeiten musstest, sondern dies dir leisten konntest, dich der Sonne zu entziehen und feine Haut und Blässe hattest. Dann gab es Zeitalter, da war es schön, wenn man ein bisschen voluminöser war körperlich. Dann gibt es ja andere Zeiten, da ist es schön, Leute rennen ins Solarium oder Leute sprühen sich so Paste drauf, also um künstlich einen Tör zu bekommen, den sie sich nicht in der Sonne
arbeiten. Künstliche Bräune.
Ne?
Genau. Gibt es Bräunungscreme noch?
Natürlich. Mit Sicherheit gibt es das noch. Warum sollen Leute aufhören, es zu verkaufen, wenn es noch Leute gibt, die sich das kaufen? Aber ich meine nur, eigentlich ist es ja total seltsam, dass so, aber auf der anderen Seite auch total fair, dass egal wie du als Mensch beschaffen bist, es wird irgendwann mal ein Zeitalter geben, wo dein Aussehen einem Schönheitsideal entspricht.
Das wäre so schön.
Ungerechte daran ist nur, dass man nicht beeinflussen kann, in welches Zeitalter man hineingeboren wird, sondern vielleicht ist es gerade einfach nicht deine Zeit. So, ja. Das ist eigentlich total ungerecht.
Das sehe ich das auch.
Ja, weil vielleicht schon
seit 40 Jahren.
Ja, das ist ja so. Also vielleicht,
seit 40 Jahren nicht meine Zeit.
Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. So, weil vielleicht vor 100 Jahren oder so oder in 100 Jahren bist du vielleicht der Archetyp.
Krömer ist der schönste Mann der Welt. Nein,
also du bist ja kein unattraktiver Mann.
Naja.
Aber vielleicht ist ja genau deine Physiognomie aus irgendeinem Grund in 100 Jahren der letzte Schrei.
Hast du mir gerade ein Kompliment gemacht? Ich habe gerade so ein
leichtes. Ja, aber ein zukünftiges. Also
das, ja, okay. Also, ja. Aber am Ende ist es auch, was mir halt immer auffällt, ist auch, dass es, es klingt ein bisschen abgetauscht. Natürlich gibt es objektiv schöne Menschen. So Brad Pitt ist objektiv, das kannst du mit dem Geodreieck nachmessen, dass er schön ist. Aber es gibt halt auch Menschen, die haben einfach so eine Ausstrahlung, die sie schön macht. Also die sind vielleicht nicht ideal, also sie sehen halt nicht vielleicht so aus wie ein Topmodel, aber die kommen einfach so durch ihre Ausstrahlung und durch ihr Sein sind die einfach auch attraktiv. Und das finde ich eigentlich, ist eigentlich die größere Kunst, weil für das andere kann, also das, du kannst ja nichts dafür, wie deine Nase ist oder was weiß ich, wie die Augen oder Ohren oder whatever sind oder die Haare, aber so diese, das klingt abgedroschen, wahre Schönheit kommt von innen. Das ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Wie gesagt, bei manchen kommt die Schönheit auch von außen. Aber da ist natürlich schon ein bisschen was dran, dass du viel über die Ausstrahlung wie man sich selber fühlt. Also ob du mit dir im Reinen bist, ja. ob du dich selber akzeptiert hast mit deinen Flaws oder nicht. Und dann merkt, da gibt's immer wieder, auch wenn mir jetzt kein konkretes Beispiel einfällt, von Leuten, die vielleicht objektiv nicht die attraktivsten sind, aber trotzdem attraktiv wirken.
Immer gemessen an was, aber das, was du ja ansprichst, also Haltung ist so ein Wort dafür. Also, oder ne, du sagst, ne, abgedroschener Begriff zwar, innere Schönheit, aber ist es ja so. Also wenn du lächelst, ist das auf jeden Fall erstmal ein gesundes Zeichen. Gesundheit, wenn du gesund bist.
Ein Fakt.
Haltung oder was? Ja, lächeln. Es gibt eine Haltung und Haltung. Es gibt eine innere und eine äußere Haltung. Ja. Es gibt, weißt du, das meine ich damit. Also,
ja.
Ne, also dieses, keine Ahnung, Schultern raus oder sowas, keine Ahnung. Es gibt so viele Beispiele für irgendwas, was Haltung ist, aber auch einfach
also zum Beispiel,
Aufmerksamkeit kann auch schön sein.
Ich kann mal was verraten, so. Zum Beispiel ein Komplex, den ich bei mir habe, ist, ich mag meine Zähne nicht und ich mag mein Lächeln nicht. Und das ist schon, ja, also schon lange her, warte, es ist schon lange her und das ist der, und deshalb habe ich mir schon in der Pubertät angewöhnt, einfach nicht zu lächeln. So. Und das ist bis heute, fühlt es sich super weird an. Ich mag keine Fotos, wo man meine Zähne oder so, ich mag das nicht, wie das aussieht. Also ich mag es einfach nicht, auch wenn Leute mir sagen, du siehst viel netter aus, wenn du lächelst oder so. Aber das habe ich mir so über Jahre hinweg abtrainiert, dass es mir mittlerweile schwerfällt, zu lächeln. Auch auf Fotos oder so. Es gibt ganz wenig Fotos, wenn ich es nicht bewusst sage, ich muss jetzt mal lächeln. Ja. Aber wenn ich normal auf ein Foto bin, ich immer derjenige, der entweder eine Grimasse schneidet, weil er sich komisch fühlt oder ernst guckt oder böse guckt. Wie oft höre ich das? Du guckst so böse oder so. Weil mir das super unangenehm ist. Ich mag mein Lächeln oder mein Grinsen nicht. Und es gibt andere Leute, da sehe ich, die haben ein richtig nices Grinsen. Wenn ich das hätte, wenn ich so diese geraden, weißen, perfekten, großen Zähne hätte, würde ich die ganze Zeit wahrscheinlich grinsend so Eddie Murphy-mäßig durch die Welt laufen.
Ich glaube, ich erfasse mich nicht im Spiegel.
Wie bitte?
Ich hatte gerade so einen Gedanken. Ich glaube, du guckst, also oder hast früher auf jeden Fall, ne, also Äußerlichkeiten auch, ne, und finde ich krass, was du gesagt hast, auch danke für die Offenheit, die mit Zähnen und so. Ich erfasse mich gar nicht mehr im Spiegel. Ich benutze den Spiegel gar nicht mehr. Wenn dann nur funktional. Also ich gucke nicht in den Spiegel und überprüfe, ob ich gut euch aussehe oder so. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
aber,
ja.
Aber wofür benutzt du den Spiegel dann, wenn du nicht überprüfst, wie du aussiehst? Aber ist ja, also das ist ja eigentlich die Essenz des Spiegels.
Naja, also ich glaube, also was ich schon verstehe, ist, wenn du sagst, du guckst in den Spiegel und schaust, sehe ich gut aus, ist meine Frisur richtig, hier fühle ich mich attraktiv, so will ich so unter Leute gehen, so dieses klassische früher, wenn man Party gemacht hat und man geht aus und man macht sich mal fertig, so, ja, sehe ich präsentabel aus für mich selber. Das ist so das eine, und das andere Ding ist vielleicht eher so zu gucken, oh, habe ich irgendwo, warte, habe ich da einen Pickel, muss ich da was machen? Nicht, weil das nicht gut aussieht, sondern weil, habe ich irgendwas oder muss ich mal hier den irgendwie irgendwas in der Nase oder, keine Ahnung, das ist ja eine andere Motivation, in den Spiegel zu gucken.
Ja. Okay, also würdest du sagen, aber dich interessiert nicht, wie du aussiehst, sozusagen?
Nee, ach, ich habe so eine reine Funktionalität, also Haare mache ich mir, Gel, einfach nur, damit die mich nicht nerven. Ich spüre, dass sie runtergehen und das nervt mich, und deswegen gucke ich in den Spiegel, um einmal so zu machen. Aber ansonsten Spiegel, oft fällt mir auf im Spiegel, dass ich meine Brille nicht aufhab. Also das ist, ich gucke in den Spiegel, um kurz zu gucken, bin ich da? Ja, okay. Und dann putze ich mir die Zähne, aber beim Zähneputzen, also so, weißt du? Das ist für mich so ein...
Aber okay, aber das ist ja normal. Also ich meine, ich stelle es auch nicht eine halbe Stunde vor, warum auch? Also...
Ich überlege auch gerade, ob das einfach ein sehr dummer Gedanke ist. Vielleicht ist es einfach Quatsch, was ich gerade sage.
Nee, ich finde...
Aber dieses Erfassen von sich selber, so...
Nee, aber zu bewerten auch, finde ich etwas schön an mir. Ja. Also wir kamen ja her, dass du gesagt hast, du fandest etwas an dir nicht schön, und was hat dein Verhalten beeinflusst? Ja. Und daraufhin hast du ja gesagt, du guckst gar nicht mehr in den Spiegel, um zu überprüfen, ob du dich selber schön findest. Mhm. Das hast du ja doch gesagt, es ist ja eigentlich nicht so schwer zu verstehen.
Ja, stimmt. Ja,
ja, aber das Tolle ist, je älter man wird und desto egaler ist das auch.
Das ist richtig.
Irgendwann resigniert man
aber auch so ein Stück. Schönheit ist was für junge Leute. Das ist, und die Leute, die sich das leisten können, jung zu bleiben. So, also, oder die Leute, die auch mit ihrem Aussehen Geld verdienen oder so. Ne? Ist ja schon auch erstaunlich, wenn du dir mal anguckst. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Also, Aber das ist ja auch ein reichen Ding. Also du musst auf jeden Fall reich sein und das hilft. Wenn du dir so anguckst, wie teilweise einige Leute aussehen, faltenfrei 60 Jahre oder sowas und natürlich wird danach geholfen. Aber wer weiß, die haben ja Zugang zu spezieller Ernährung, zu Chirurgie und zu Fitnesstrainern und haben einen Zeitplan, der ihnen das ermöglicht, whatever. Das ist natürlich auch ein unfairer Vergleich in dem Moment. Aber es ist schon krass, wie teilweise ältere Leute noch.
Aber würdet ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendeinen Makel hättet, oder einen Makel in Anführungsstrichen, wenn ihr irgendwas hättet, sagen wir eine dicke Warze auf der Nase oder so, irgendwas, was würdet ihr das operieren lassen? Würdet ihr irgendwas machen lassen?
Würde ich ganz schwer, wahrscheinlich ja, aber ich kann es überhaupt nicht ich kann das nicht beurteilen, weil das halt rein fiktiv, rein theoretisch ist. Ich weiß halt nicht. Was
denn? Ein Makel. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ach Mann, Leute, Alter. Das war ein Mann, Alter, ey. Oh.
Ja.
Ach Gott, was rede ich?
Nein, aber das ist doch Ausdruck von gesundem Selbstbewusstsein.
Ja, in dem Fall
ist
ja.
Doch schön.
In dem Fall ja. Wahrscheinlich würde ich das aber auch machen.
Weißt du, ich finde das völlig in Ordnung. Am Ende des Tages, früher hatte ich immer so eine Einstellung, dass ich dachte, okay. Ich find's eigentlich total traurig, wenn jemand so unsicher ist, weil er in der Gesellschaft, in der er sich befindet, diese Unsicherheit generiert, weil er glaubt, okay, ich wirke auf andere Leute so. Niemand, der sich keine Gedanken darüber macht, wie er nach außen wirkt, kommt ja vermutlich auf die Idee zu sagen, ich muss irgendwas ändern. Das ist ja eigentlich immer nur das Gefühl, okay, ich gefalle mir nicht, weil ich das Gefühl habe, andere gefallen mir nicht. Schätze ich mal.
Ich gefall anderen nicht.
Ja, ja. Oder das, mir gefällt das nicht, weil ich glaube, dass anderen Leuten das an mir nicht gefällt. Ja. Mhm. So. Wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, würdest du vermutlich nicht auf die Idee kommen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, oh, ich würde mir jetzt gerne mal so. Egal. Was ich sagen würde, ist, früher dachte ich dann immer, dass es eigentlich total traurig ist, wenn Menschen irgendwas machen lassen, weil sie glauben, sie müssen es machen, um irgendwie. Und dann irgendwann, je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch irgendwie geglaubt zu verstehen, dass es den Menschen einfach hilft. Es gibt ein besseres Gefühl, ein Selbstwertgefühl, ein erhöhtes Selbst und dadurch eine erhöhte Lebensqualität. Und es ist auch scheißegal, woher das kommt. Da kann man irgendwelche gesellschaftlichen Mechanismen verdammen, wie man will. Wenn es dem einzelnen Menschen in dem Moment hilft, mehr Lebensqualität zu haben, sich wohler zu fühlen, glücklicher zu sein, ja, dann mach's halt einfach. Und dann ist es auch albern, jemanden dafür zu verurteilen oder zu hänseln oder was auch immer. Hey, wenn es dem Menschen hilft, das ist die einfachste Lösung zum Ziel. Ja. Du kannst nicht die Gesellschaft verändern, aber du kannst dem einen Menschen die Chance geben, ein glücklicheres Leben zu führen und dann mach's halt einfach.
Deshalb habe ich die Penisverkleinerung gemacht.
Ja.
Und ich muss sagen, seitdem ist es angenehmer.
Ja.
Einfach so generell. Aber
bei der Sauna wirst du schon darauf angesprochen.
Ja, deshalb vermeide ich die Sauna.
Verstehe ich.
Also, das war auch früher so ein Komplex, aber egal. Ich finde das, was du sagst, genau richtig. Ich denke halt, der Mensch ist halt irgendwie so von der Natur aus, will der ja irgendwie zu einem großen Ganzen gehören und akzeptiert werden. Ob das jetzt bei rein übers Äußere, übers Verhalten oder was auch immer ist, aber so generell haben wir das in uns, dass wir sind ja keine Einzelgänger in einer gewissen Weise, so, sondern wir wollen schon irgendwo als sozialer Teil einer Gruppe irgendwie dazugehören oder akzeptiert werden oder irgendwie so ist da was in uns. Und es ist halt bei ganz vielen Menschen sind es unterschiedliche Dinge, was es dann letztendlich ist. Bei manchen ist es halt Aussehen oder Verhalten oder was auch immer. Aber am Ende des Tages ist es halt super subjektiv und jeder muss es halt irgendwie wissen. Ich habe aber auch immer, ich kann mich auch nicht so ganz von frei sprechen, immer so ein bisschen gedacht, so wenn jemand sich operiert hat oder was weiß ich, irgendwelche Schönheits-OPs gemacht hat, habe ich auch immer gedacht, so, das tut mir irgendwie leid, dass diese Person das machen muss. Auf der anderen Seite, deshalb habe ich auch diese Frage gestellt, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich so wirklich drunter leiden würde, ja, also weiß ich, ich hätte einen Hügel auf der Nase oder so, da, wo ich richtig Komplexe mein ganzes Leben hätte, ich glaube, dann würde ich das auch einfach machen, ja. Weil ich mir dann einfach sagen würde, ey, ich gehe wegen so vielen Sachen, lässt man irgendwas machen, wo man Probleme oder Schmerzen hat, wenn mir dieser Hubbel, aus welchem Grund auch immer, mich so fertig macht, dass ich nicht mehr gern unter Leute gehe oder so, dann würde ich das wegmachen lassen und danach wäre ich vielleicht happy. Also ich
glaube, das ist doch super. Das ist doch, also genau das ist es ja auch richtig. Ich glaube, dass man sollte nicht anderen diese Entscheidung zu oder absprechen, weil dann, ne, das ist ja die Entscheidung der jeweiligen Person, die das die was machen will.
Und es ist nicht. Total subjektiv.
Das meine ich, das Leidtun, weil du das gerade gesagt hast. Ich würde auch sagen, so wenn jemand das aus individuellen Wünschen, wie auch immer geartet, machen will, immer machen. Also das Gleiche ist ja schlussendlich bei vielen anderen stilistischen Sachen, Tattoos ja auch oder wie auch immer, ne? Oder Friseur, einfach eine Frisur, eine neue oder keine Ahnung was. Und schon, dass jeder für sich, für sein Selbstwertgefühl Wege finden sollte und bestenfalls auch unterstützt werden sollte in diese Richtung. Sich dann
sollen wir uns tätowieren lassen allesamt? Keiner von uns hat ein Tattoo.
Nee,
Simon hat auch keins. Nee. Arno hat auch keins.
Hat Arno keins?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Arno hat kein Tattoo.
Was wäre dein Tattoo?
Was mein Tattoo wäre?
Ja. Hatten wir das Thema schon mal?
Nee.
Also, ich hab tatsächlich mal eins gemalt, was ich mir, wenn überhaupt,
das welches? Was?
Kann ich schwer malen jetzt.
Nee, aber beschreib.
Schreiben.
Zwei Dreiecke sind das.
Also ein Viereck, Sechsecke.
Zwei Dreiecke.
Das ist ein bisschen lame.
Zwei Dreiecke, oh Mann. Einfach, du musst, also wenn du es nicht weiter beschreibst, dann darfst du dich auch nicht beschweren, dass ich in meinem Kopf mir selber ausmale, wie es aussieht. Zwei Dreiecke
holt mich jetzt noch nicht ab. Oben hast du drei Punkte. So, drei Punkte. Oben, daneben und dann ein angedeutetes Dreieck. Okay? So.
Also eigentlich nur drei Punkte, die in Dreiecken formen, wenn du sie verbinden würdest.
Ganz oben ist platt sozusagen und du hast ein Dreieck, was nach unten zeigt. Das sind drei Punkte. Dann hast du das gleiche nochmal links in der Ecke und rechts in der Ecke und zu den jeweiligen Außenpunkten gibt es Linien. Verstehst du? Du hast also oben drei Punkte, links und rechts unten drei Punkte und die jeweiligen Linien zu den zwei Punkten, die zu der jeweiligen Seite sind, die sind verbunden. Nee?
Also Punkt, ja. Punkt, 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 Punkt und die nicht
sechs Linien. Sechs Linien, neun Punkte.
Und was bedeutet das? Hast du irgendeine Bedeutung oder hast du es einfach nur gemalt?
Du machst einfach nur Dreiecke.
In meinem Philosophiewahn habe ich das gemalt.
Okay, ja. Okay. Man hat ja auch manchmal das Gefühl.
Hat eine Bedeutung
für das, mich, ja. Hat für dich, das wollte ich.
Ich hatte jetzt an. Also bei mir hatte ich so an so einen Adler gedacht oder so wegen der Eintracht. Aber
Eintracht.
Jetzt fühle ich mich schon wieder.
Auf der Brust.
Ja, nee, das nicht. Nee. Aber ich würde das ja niemals machen. Aber es muss ja dann irgendwas sein, wo man irgendwie das Gefühl hat, das würde die Zeiten überdauern, irgendwas. Ich würde es halt niemals machen, weil ich es albern an mir fände. Ich kenne ja meinen Körper, ich weiß ja, wie ich aussehe. Ich müsste lachen, wenn ich morgens in den Spiegel gucken würde und ich hätte hier so einen krassen, mächtigen Löwen oder einen Adler.
Hey, aber vielleicht hilft dir das.
Der Typ, der erschöpft ist vom Kacken, hat einen Adler auf der Stirn.
Aber vielleicht hilft es dir zu lachen, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, wenn das für dich ist, Alter, ich unterstütze dich dabei. Ey, wenn du so eine mega Eintracht-Adler hier drauf hast, ich würde es feiern.
Wenn ich krass fit wäre, oder irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gehen Tattoos für mich mit einem
Körperästhetik so.
So bei Fußballern oder so finde ich, da passt das. Da ist so dieses, oder bei Basketballern, weißt du, da ist so dieses, die sind vor Publikum, die wollen ihre Muskeln, wollen das auch zeigen, irgendwie so, das so. Passt so dazu. Aber was ist, wenn ich mit einer Elektrogartenschere irgendwie, was soll dann Adler
auf? Also es ist schon ein Widerspruch, wenn man auf der einen Seite so viel Körperästhetik in Tätowierungen steckt und auf der anderen Seite den Körper so völlig vernachlässigt.
Ja.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch oftmals so, dass du schon einen gewissen Bezug zu deinem Körper haben musst, dass du ihn auch ein bisschen pflegst. Und wir sind echt so, ja, so drei recht speckige Säcke gerade in unserem derzeitigen Zustand. Und dann auf der einen Seite sich so gehen zu lassen und einfach wirklich nichts zu machen und dann aber gleichzeitig sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich meinen Körper mit Tattoos irgendwie in Szene setzen? Das ist ja auch ein bisschen widersprüchlich.
Ja, und ist ja auch ein Hingucker. Also in dem Moment, wo du ein Tattoo machst, ich meine, guckt euch Hauke an, so die krassen Tattoos von Hauke und so. Ich kann ja gar nicht weggucken, wenn wir Pen Paper spielen, ich kann gar nicht weggucken. Ich guck mir den an wie so ein Kunstwerk und versuche zu interpretieren, was es wohl bedeutet und was er sich dabei gedacht hat. So, also ein Tattoo ist ja ein Hingucker. Du willst, jeder, der ein Tattoo hat, macht das ja auch, um darauf angesprochen zu werden.
Nee, und das.
Oder damit es gesehen wird.
Das glaube ich. Also ich habe
ja, aber also
nee, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Tattoo machen würde, würde ich das nicht tun, damit andere sehen.
Bullshit.
Nee, ernsthaft jetzt?
Ah,
vielleicht habe ich ja eins.
In der Achselhöhle.
Nein, also, darum geht's nicht.
Also vielleicht, wenn du jetzt irgendwie dir ein Geburtsdatum oder irgendwas da oder so, dann nicht. Aber wenn du ein geiles Bild oder irgendein krasses, das willst du doch, dass man sieht.
Nee, bei mir ist es, nee, aber das, genau das erkläre ich ja gerade. Ich glaube, es gibt da draußen eine Menge Leute, die haben Tattoos, aber eben nur für sich. Die wollten sich was unter die Haut stechen lassen. Für sich, ohne es zu zeigen. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Leisten-Tattoos gibt's ja auch. Es gibt auch Tattoos, die du nur dann vielleicht auch irgendwie in einer Intimität oder sowas zeigen willst. Gibt's ja auch alles.
Ja, okay.
Also, aber, und es gibt natürlich die, die das wirklich im Gesicht oder auf dem Hals haben oder auf der Stirn haben. Das gibt's ja auch alles. Also ich glaube, auch da ist es halt wieder, wie immer, so, mal so, mal so. Die einen wollen okay. Das für sich.
Es gibt sicherlich immer, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt sicherlich auch Leute, die sich tätowieren lassen und wollen nicht, dass das irgendjemand rausfindet. Also im Generellen würde ich trotzdem sagen, dass Leute, die opulente, große Tattoos haben, dass die auch zeigen wollen. Das ist ja auch okay, dass die damit auch was präsentieren wollen oder ausdrücken wollen oder so. Und ich sag nur, ich bin der Letzte, der Aufmerksamkeit auf seinen Körper lenken will. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich versuche zu erreichen.
Bin mir nicht sicher, ob der Eintracht-Adler dann wirklich...
Exakt.
Ich bin mir nicht sicher. Also jetzt, exakt. Wenn du das nochmal aufbringst, bin ich mir tatsächlich nicht mehr exakt. So sicher.
Deshalb kommt es ja auch für mich nicht in Frage. Na. Früher hatte ich mal so die Idee, das ist auch nichts Neues, ich muss lachen, weil es so weit weg von mir ist, aber so, dass ich mir so ein Nike, so ein Swoosh, so
auf echt?
So, weil ich mir gedacht habe, wenn ich Basketball spiele und so das Nike-Zeichen da rausguckt, dass das irgendwie cool ist. Also war ich mir 20 oder so. Und jetzt im Nachhinein muss ich so lachen, wenn ich mir so denke, so so ein Swoosh. Ich mache 3000 Schritte im Durchschnitt. So, das ist, es gibt keine Person, die weniger einen Swoosh verdienen hätte als ich.
Just also wenn did man it. Das macht,
so eine Hängematte könnte ich mir da hin.
Just dahin. Did it, ja genau. Das, also wenn, was ich immer ganz lustig finde bei Leuten, das käme für mich auch nicht in Frage, wenn die so ein bisschen so auch individuellen Bezug haben. Also so, was, es gibt ja so unterschiedliche Arten. Erstmal grundsätzlich, jeder soll machen, was er, ne, was er persönlich nach, gut findet und sein Ding.
Ich will Fasson,
das gar nicht so ja. Bewerten über Leute herum. Es ist Privatangelegenheit von jedem, wie er sich schmücken will. Aber so, es gibt ja so völlig triviale Sachen, so Arschgeweih, Tribals, so Sachen, wo man denkt, okay, das ist irgendwie so eine Modeschmuck, Modeerscheinung, wo Leute vielleicht eher Bock haben auf irgendwie, ja, ich hab Bock, mich zu tätowieren, ich weiß vielleicht noch gar nicht so richtig was, aber dann nehme ich mal so eine Form einfach, die gerade in Mode ist, die ich vielleicht in dem Moment schön finde oder so.
Dreiecke.
Dreiecke zum Beispiel. Aber da gibt's ja auch Leute, die so wirklich, wo jedes Tattoo irgendwie individuell so einen Bezug hat. Das finde ich immer ganz interessant, wenn Leute so Sachen, die sie mögen, popkulturelle Sachen, sie irgendwie so wie so eine Landkarte der eigenen Interessen, der eigenen Biografie irgendwie auf ihrem Körper packen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, wenn man das so ablesen kann und auch eine gewisse Selbstironie ist. Und in unserem Fall wäre das halt, wenn man wirklich so einen fetten Mario. So einen richtig faulen, fetten Mario.
Aber willst du, dass immer ein fetter Mario auf dir ist?
Nee, das ist einfach authentisch dann. So, das ist dann einfach, wo ich dann denke, nicht ein fetter Mario. Ich würde dir jetzt nicht mehr irgendwie an so fett. Ich meine so grundsätzlich, so wenn man das macht, dann muss es authentisch sein.
Ich kann mir so ein Nutella-Glas auf die
Plauze tätowieren. Exakt, dann muss es das Nutella-Glas sein. Oder solche Sachen. Ja,
ja, ich hab da schon so viel drüber nachgedacht, so dieses gerade so Nerd-Sachen so aus Videospielen oder Filmen oder Serien, so haben wir ja auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die solche Sachen haben. Und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, einerseits finde ich es cool, weil man repräsentiert damit so ein bisschen, was man mag. Und auf der anderen Seite finde ich es immer so ein bisschen, ja, okay, du magst Super Mario oder weiß ich nicht, du magst das Super Nintendo. Was sagt das jetzt über dich aus? Also, das ist mir zu wenig. Es gibt mir irgendwie nicht so, ja, ich mag Eis. Warum sollte ich mir das auf den Arm tätowieren lassen, nur weil ich Eis mag? Das ist doch nicht, wer ich bin. Also, ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich glaube, aber bei mir schwingt auch immer ein bisschen Eifersucht mit. Weil ich glaube, irgendwann habe ich den Zeitpunkt verpasst, wo ich das hätte machen, wo ich mich dafür jetzt mit 44 als zweifacher Familienvater werde ich mich nicht mehr tätowieren lassen. Das ist so ein Young Man's Game, finde ich. So. Und der Zeitpunkt ist einfach vorbei. Und ich bewundere aber so Leute, die so frei sind, die so sagen, ey, mir ist alles scheißegal. Ich lebe, wie ich will. Ich lebe im Jetzt, YOLO, fuck everything. Ich lass mir jetzt, hier ist eine Party, ey, klar, dann lass mich mir ein Gespenst auf den Arm tätowieren, weil wir haben gerade eine gute Zeit. Es ist 22.30 Uhr. Why not? Ich hab einen Bex. So, weißt du,
ich hab aber das Gefühl hätte ich halt auch ganz gern. Ich find das auch, also alle, also mit Sicherheit gibt's auch Leute, die bereuen vielleicht auch Tattoos oder so, aber ich finde alleine, dass sie es machen irgendwie, dass sie einfach, ja, mache ich jetzt.
Und da sind wir wieder bei Ausstrahlung.
Und, bist du,
und das ist genau, was wir vorhin besprochen haben, wenn du halt also Leuten begegnest und das ist halt eben auch Teil, glaube ich, so was manchmal so tätowierte Leute auch einfach ausstrahlen, dann ist wirklich genau dieses, dieser Lebenshunger, dieses im Moment leben,
also irgendwie so auch den Mut, Dinge zu machen, die Lust und der Mut, Dinge zu machen, ist größer als die Angst vorm Bereuen.
Und das ist so, genau. Und wenn das Leute haben, dann finde ich es auch cool. Ja. Und das sind die Leute, wo ich sage, da sieht's cool aus und da traue ich denen das zu. Und dann gibt's Leute, da merkst du, die machen das so, wie du gerade gesagt hast, so das Trial, weil es gerade modern ist oder irgendwie so. Und da fühle ich das dann nicht so. No judgment, ne? Kann ja trotzdem jeder machen, wie er will. Ich persönlich fühle es, bei manchen Leuten merkt man, es ist authentisch, das repräsentiert irgendwie auch den Charakter und den Lebensstil von. Ja,
aber nicht jeder ist auch immer authentisch, so ungefähr. Also du kannst, an einem Tag hast du die und die Haltung und dann wirkt dein Tattoo halt nicht so geil und am anderen Tag wirkt es halt wieder geil.
Das hier so Grüne und hier AfD. Je nachdem, wie du dich fühlst.
Einmal zeigen oder was?
Je nachdem, wie du dich fühlst. Heute bin ich mehr
für. Ich hab ein nettes Tattoo-Erlebnis gehabt, irgendwie jetzt am Wochenende. Da habe ich die Freundin von einem Kumpel kennengelernt und wir haben gerade über Mucke geredet und ich habe über David Bowie erzählt, weil David Bowie halt Gitarre lernen ist schon echt, fand ich geil. Super schwer, aber auch so, ne? Und dann meinte er nur so, ja, hier. Und wie, ja, hier. Ja, hier, Tattoo. Und hat sich auf dem Arm tätowiert. Und dann habe ich auch gefragt, so cool, darf ich mal sehen, so. Und sie hatte ein fantastisches David Bowie-Tattoo auf dem rechten Arm. Mega geil.
Und das wusstest du vorher nicht?
Nein, ich habe das erst kennengelernt an dem Tag. Nee, wusste ich nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Aber das Ding ist, was mir da nochmal aufgefallen ist, und auch so im Dunstkreis, so, ne, wenn du auch Tätowiererinnen und Tätowierer kennengelernt hast, Alter, du kannst richtig geile Tattoos machen heutzutage. Es ist eben nicht nur Tribal und Schrift. Mhm.
Kennt ihr dieses Ruffy-Tattoo von dem Typen, der hier die Faust hat?
Mhm. Ja,
und das wird
das
dann so zum Ruffy-Arm.
Ja, ist auch hart.
Sowas finde ich auch geil, wenn irgendwie, wenn das noch so ein bisschen verspielt ist oder irgendwie
das 3D-Tattoos. One Piece X, so das finde ich auch geil. Das habe ich auch schon häufiger gesehen. Aber kennt ihr dieses aus Alabaster One Piece, die Szene, wo sie einfach da stehen als Erkennungszeichen, dass sie nicht Clones sind?
Nee.
Kennt ihr die Storyline?
Nee.
Das ist ganz früh bei One Piece. Super, super Bild. Das wäre so ein Ding auch. Ich mach das nicht, ist mir zu groß hier so.
Aber deshalb
hier,
meine Frage, hier. Sollen wir uns tätowieren lassen? Wir gehen zusammen, jeder lässt sich ein geiles Tattoo machen, was uns für immer verbindet, weil wir noch nicht genug haben, was uns verbindet.
Ja, finde ich gut. Irgendwas muss sein, was da auch unsere drei Körper irgendwie, wenn man dann zusammenkommt und man hält die Füße aneinander.
Hey, Simon ist 100% dabei.
Im gesamten, ja, Simon kriegen wir dazu, auf jeden Fall. Ja, wie bei Herr der Ringe einfach, wo die sich dann alle sieben oder so tätowieren haben lassen.
Wieso sieben?
Sieben
Ringe.
Sieben Zwerge. Nein, da war noch.
Sieben Gefährten. Sind es sieben? Oder acht?
Haben die sich tätowieren lassen?
Die haben sich alle auf dem Set, haben die sich irgendwas tätowieren lassen.
Ja, ja.
Mara wüsste das.
Ja, ich sag mal so, die Herr-der-Ringe-Produktionszeit ist vielleicht auch eine andere.
wir könnten doch so ein Rocket Bean, also wir können auch Beans, jeder seinen Initialbuchstaben. Und wenn man dann die Faust oder irgendwas zusammen macht, ergibt es dann irgendwas.
Also die Haut.
Wir machen uns Gedanken, wir kommen nochmal auf euch zurück, dann frisch tätowiert, so schön mit Klarsichtfolie drum gewickelt und dann machen wir richtig schön Tattoo-Reveal.
Ich habe gehört, das macht süchtig, tätowieren. Viele Leute, die so ein Tattoo
einmal
haben,
angefangen
dann, aber wahrscheinlich auch, weil du dir eh gedacht hast, jetzt ist eben meine Haut zerstört, jetzt kann ich auch.
Ja, das habe ich auch ganz oft gehört. Vielleicht ist es auch irgendwie so, dass es so eine Art Schmerz ist, wo Leute dann auch an der Grenze zum Lustempfinden sind.
Möglich.
Du kannst einfach einen Tag in meinem Körper verbringen. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Nein, geh nicht weiter drauf.
Nein, ich geh nicht weiter drauf.
Das war Almost Daily für heute. Danke, dass ihr im Supporters Club seid und dieses, aber auch natürlich andere Formate überhaupt erst möglich macht. Liked den Kanal, lasst ein Abo da, empfiehlt uns weiter.
Ist das der Imperativ? Empfiehlt uns weiter.
Nein, er empfiehlt, wir empfehlen.
Ja, richtig.
Aber ihr sollt uns
empfehlen.
Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss.
Tschüss.